Man kann Risikosituationen vermeiden, man kann sie frühzeitig erkennen, man kann sie verlassen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das ist immer die sicherste Variante, damit es nicht eskaliert.
Das Publikum ist immer ehrlich. 700 Leute sind nicht, wie wenn du vorm Chef stehst, der einen schlechten Witz gemacht hat. Die sind immer ehrlich. Aber ich konnte nicht ruhig im Büro sitzen, weil Frieden mich verunsichert hat. Ja, ich brauchte das Gefühl von Gefahr, um zu entspannen. Und das hatte ich an der Tür. Und das hatte ich auf der Bühne.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Oh yeah! Hallo, schönen Freitagabend, liebe Leute, alle auf Twitch und sonst wo. Wahnsinn, oder? Jetzt muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass wir hier abends um 8 Uhr immer live sind. Ich bin nicht allein hier. Ich sitze hier mit der wunderbaren Nina Workhardt im Himmel, wie es aussieht.
Ganz genau. Wer bin ich denn? Ich bin die Herrin in der Runde. Wer bin ich überhaupt? Ich bin die Domina am Tisch, seit 10 Jahren in dieser Szene unterwegs und nehme euch sehr gerne mit in skurrile, unterhaltsame, spannende, emotionale, manchmal auch verstörende Geschichten aus meiner Welt. Alle wahr und fast ungeschönt. Ja, freue mich sehr, Teil dieser Runde zu sein und als ein Puzzleteil aus diesen Milieus mit euch am Tisch sitzen zu dürfen oder jetzt an mehreren Tischen.
Wunderbar. Und zu der Gangster, der Junkie und die Herrin gehört natürlich auch der großartige Roman Lemke.
Jawollo. Einen wunderschönen guten Abend. Die geilste Junkie-Stimme auf Twitch.
Auf jeden Fall.
Am Start. Roman Lemke, 39 Jahre alt, 21 Jahre gefährliche Konsummuster, 5 Jahre Präventionsarbeit als Erfahrungsexperte.
Ja, und ich, Maximilian Pollux, der heute hosten darf und ein bisschen überfordert ist mit der Situation. Ich bin wie immer hervorragend vorbereitet, habe auch meinen kühlsten Pulli an bei der Temperatur. So. Mhm. Ja, was mache ich? Warum bin ich der Gangster? Ich war früher ein jugendlicher Intensivstraftäter, war dann 10 Jahre fast im Gefängnis. Ich habe direkt nach der Haft eigentlich angefangen, also ein paar Jahre später habe ich angefangen, in Schulen zu gehen, habe dann irgendwie insgesamt, jetzt sind es, weiß ich nicht, 750 Workshops in verschiedenen Einrichtungen gemacht. Ich war in jedem Bundesland in Deutschland tätig, in Kliniken, in Gefängnissen, in allen Schulenformen, die man sich vorstellen kann. Habe einen gemeinnützigen Jugendhilfeträger gegründet, den Sichtweisen e.V., der mittlerweile, glaube ich, einer der Jugendhilfeträger in Deutschland ist, bei dem sich am meisten Jugendliche auf ihre eigene Initiative hin melden. Mhm. Also wo wirklich Jugendliche anrufen und sagen, hey, ich brauche Hilfe, ich stecke da noch drin, ich habe Schulden bei gefährlichen Leuten, ich habe gefährliche Konsummuster, ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Und das ist ein großes Privileg, dass sie uns vertrauen. Das machen wir. Wir arbeiten mit Jugendämtern zusammen, wir arbeiten mit Gerichten zusammen. Mittlerweile zählen die Leute, die mich früher verhaftet haben, zu den Menschen, denen ich hin und wieder auch mal Vorträge geben darf. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Und bin jetzt so ziemlich genau so lange entlassen, wie ich im Gefängnis damals war. Also
das haben wir doch mal festgestellt. Du bist dann rausgekommen, als ich ins Milieu eingestiegen bin. 2014.
Ja. Ich bin im Dezember 2014 raus, also hab bald Jubiläum. Und ich werde es auch nicht feiern. Aber mei, wir haben heute eine echt, ich verspreche euch, das ist eine ganz, ganz, ganz besondere Freude für mich. Das ist nämlich einer meiner Freunde hier. Aber wartet, so weit sind wir noch nicht. Vorher müssen wir noch die kurze Erklärung geben zu dem, was wir denn jetzt hier überhaupt machen. Also dieses Format ist entstanden und ich wurde gerade eben wieder gefragt von jemandem. Und zwar einer Medienpersönlichkeit, mit der ich zusammen was machen will. Und dann hat die gesagt zu mir, ja, ich habe ja da das schon gesehen, so dieses der Gangster, der Junkie und die Hure oder so. Das ist ja schon Clickbait, oder? Und dann ich so, oh wow. Und habe dann versucht nochmal zu erklären, was wir hier überhaupt machen. Dass wir nämlich aus Milieus berichten, über die normalerweise berichtet wird. Also hier sitzen Leute am Tisch, über die normalerweise gesprochen wird, von JournalistInnen und allen. Und wir haben irgendwie uns vor ein paar Jahren entschieden, selber zu sprechen. Ungefiltert und ja, unsere Wahrheit, so wie wir glauben, dass die Milieus eigentlich dargestellt gehören. Deswegen haben wir uns versammelt, oder?
Ganz genau. Und so langsam kriegen wir auch das Gefühl, dass die Arbeit, die wir machen dürfen, Früchte trägt. Und wir freuen uns wirklich immer über euer Feedback, was ihr uns schickt, sei es über Instagram, sei es an die Redaktion direkt. Und das Motto war ja anfangs auch so ein bisschen, keiner ist allein. Und das zieht sich ja durch jede unserer Staffeln mittlerweile, weil wir immer mehr feststellen, dass es so viele Parallelen gibt, egal aus welchem Milieu, aus welcher Ecke man so kommt.
Und an der Stelle auch nochmal ein fettes Dankeschön, wie Nina es eben schon gesagt hat, über all die Nachrichten, die ihr uns schickt, ob das Mails sind, ob das auf unseren Instagram-Kanälen ist. Besonders zu dem Stream vor 14 Tagen mit Simon, da wart ihr super aktiv, habt das sehr, sehr, sehr empathisch angenommen und das ist da geht uns natürlich mega das Herz auf, weil genau das ist das, was wir wollen. Wir wollen neue Perspektiven zeigen, andere Perspektiven zeigen und naja, vielleicht mal in so eine Schublade reingucken, in die man Leute gerne reindrückt und einfach mal gucken, was liegt denn da eigentlich so drin? Warum ist denn so ein Mensch in so einer Schublade, ne?
Und das Ganze hier ist ja über die Jahre so ein bisschen, also wir sagen es ja immer wieder, wir sind keine Ärzte, aber irgendwie ist das Ding hier so eine kleine Therapiesession geworden. Also die Mails, die ich auf diesem Podcast bekomme, sind schon nochmal besonders. Die sind anders als das, was ich jetzt auf meinen True Crime Content oder auf andere Formate bekomme. Es ist wirklich, ich glaube, wir haben hier so einen kleinen Safe Space geschaffen für Menschen, die irgendwie besonders sind. Und ja, also damit haben wir das ja auch irgendwie so ein bisschen geklärt. Was machen wir hier? An alle Zuschauenden, hey, stellt gerne Fragen. Wenn die Fragen gut sind, wenn die was mit dem Thema zu tun haben, wenn die an der Stelle passen, werden wir die mit reinnehmen. Und das ist nämlich jetzt auch der Grund, warum es dieses Format nicht mehr nur als Podcast gibt, sondern warum wir auf Twitch gelandet sind. Twitch ist so, also für uns junge Leute hier, ist es ja so ein bisschen das Format, wo man wirklich am schnellsten mit der eigenen Community interagieren kann, wo man irgendwie das Gefühl hat, man erlebt es gemeinsam und ja, also das, was ihr uns normalerweise als E-Mail schreibt nach der Folge, das wir dann 3 Wochen später kriegen, habt ihr jetzt die Möglichkeit direkt reinzuwerfen. Vorher noch eine Sache, weil der Roman auch gerade über die Folge mit Simon Bata geredet hat oder erwähnt hat. Mich hat dann eine Nachricht erreicht, die mich sehr berührt hat. Und zwar aus dem Umfeld der damals Getöteten. Und da wurde auch nochmal wirklich gesagt, hey, diese Tat hat damals das Leben vieler, vieler, vieler Menschen verwüstet und alle haben Spuren und sind auch alle dankbar, dass der Simon die Geschichte nach außen trägt und auch, dass wir eben nochmal drüber gesprochen haben, dass eben nicht vergessen wird, dass, ja, Simon war jetzt der, den wir hier hatten. Simon war der, der von der Polizei als Verdächtiger gehandelt wurde eine Zeit lang. Aber es gab natürlich auch die Leute, die einfach nur in Anführungszeichen Geschädigte dieser Tat waren. Der Partner der Getöteten, die Freunde der Getöteten, die Eltern natürlich vor allem. All die wollten wir auch mit dieser Folge natürlich, ja, nochmal, weiß ich nicht, ehren, in Erinnerung rufen. Auch ihr seid nicht allein. Also, jetzt muss ich euch kurz was zeigen. Also, damit unser heutiger Gast sich hier wohlfühlt, muss ich noch mal
lass die Hose an. Lass die Hose an.
Jetzt ab.
Warte, da muss ich hier.
Hose hat er eh nicht an.
Pass auf, Hose. Ich habe eine Hose an heute.
Heute ja.
Ich habe eine Hose an.
Aber was ist los?
Wer sind Sie? Das hier ist eine echte. Lederjacke. Sowas als Veganer hier. Die habe ich meinem Neffen gechort, die Jacke. Das ist nämlich eine Lederjacke.
Jetzt, pass auf. Wieso redest du denn Koblenzer?
Damit gechort? Der andere sich noch, pass auf, damit der andere sich noch wohler fühlt. Jetzt weiß er gleich. So, jetzt aber.
Steht schon im Chat. Ah, du hast es, glaube ich, auch gespoilert.
So, jetzt geht's los. Ich muss mich noch ein bisschen eingrooven. Eigentlich brauche ich noch Kippe und Shotki. und dann darf ich aber jetzt wirklich, was habe ich mir hier aufgeschrieben? Ich habe mir nämlich auch ein bisschen was aufgeschrieben. Heute, machen wir jetzt einfach das Fenster auf. Da ist er! Also, Nikita yes. Miller. Heute, jetzt musst du
gegrüßt.
Jetzt musst du kurz noch die Begrüßung über dich ergehen lassen. GJH heute mit Nikita Miller. Deswegen, dobry večer, kaktelischki, ich hoffe, bei dir läuft, ich hoffe, es geht gut. Nikita Miller, falls ihr diesen Mann nicht kennt, das ist ein deutscher Comedy-Star. Soll ich dir vorlesen, was ChatGPT
mach mal.
Also, ChatGPT sagt, Nikita Miller, der Mann, der es geschafft hat, als einziger Comedian eine ganze Karriere auf dem Satz, in Russland war alles anders aufzubauen.
Ich erinnere mich nie, diesen Satz benutzt zu haben.
Achso, nein, du bist, es ist ein großartiger Comedian. Ich war schon live auf deiner Show und ich habe selten einen Menschen gesehen, der mich mehr zum Lachen bringen kann. Aber vor allem darf ich dich auch meinen Freund nennen. Und ja, jetzt, du warst überall in Deutschland schon. Du warst bei Dieter Nuhr. Du warst im Quatsch Comedy Club. Mein Gott, du bist ja, also du warst ja schon überall. Und jetzt bist du bei GJH. Willkommen.
Yes, Wahnsinn.
Ganz oben angekommen.
Erkennst du mich ohne die Jacke?
Ich wollte eigentlich fragen, wie fühlt sich der Abstieg an?
Halt's Maul.
Er ist schon verrückt, ne? Vor ein paar Jahren habe ich noch Pollock seine Videos gesehen, als er gerade so seinen YouTube-Kanal gestartet hat, ohne Mikro und alles, einfach in so einem kahlen Zimmerchen, im Hintergrund drei Bücher, wenn überhaupt. Und falls er die überhaupt je gelesen hat. Und jetzt sitze ich hier bei ihm zu Gast in der Show. Jahre später. Verrückt, verrückt.
Nee, es ist natürlich, die Ehre ist ganz auf unserer Seite. Also das ist wirklich, du bist jemand, den wir alle schon kannten, bevor wir dich hier sitzen haben durften. Und das Ding ist so ein bisschen, es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man sich hier reinhockt, so, ne? Also erstens nehmen wir nicht jeden und zweitens will auch nicht jeder. Deswegen, was natürlich, also ich habe es ja schon gesagt, wir beide haben jetzt eine persönliche Geschichte, deswegen darf ich das Ding auch hosten. Wir waren unter anderem, haben wir so eine Alpenreise gemacht dieses Jahr.
Richtige Männertour.
Boah, das war heftig. Da können wir vielleicht später mal nochmal drauf. Jeder kann dich googeln, du hast eine Wikipedia, man kennt dich. Das Ding ist aber, ich erzähle jetzt einfach mal, wie wir uns kennengelernt haben. Ich fasse mich wirklich kurz. Und zwar, eigentlich haben wir uns wie so eine Insta-Liebschaft kennengelernt. So, wir haben Kommentare vom anderen, Bilder unter Posts vom anderen, haben wir einen Kommentar mal da gelassen. Hey, netter Post, mein Herzchen hier, mein Herzchen da. Sind dann gegenseitig in die DMs geslidet, haben uns eigentlich gleich verstanden. Und dann hast du was ganz Tolles gemacht. Du hast mich eingeladen auf einen Auftritt von dir.
Ja. Yeah.
Und ich dachte mir, ob man sich da dann gut kennenlernen kann, aber es ist ein umsonst Auftritt, nehme ich natürlich mit. Und dann komme ich an und dann hast du, also mal erstens haben wir uns 3 Stunden vorher oder so getroffen und dann hast du 3 Stunden lang dich mit mir unterhalten. Während sich die Halle langsam gefüllt hat, war ich bei dir hinten im Backstage gesessen und du hast nicht einmal irgendwie Nervosität oder auch nicht einmal, ey, ich muss jetzt hier gleich vor Hunderten, ich glaube 850 Leuten oder was, hier eine Show machen, sondern du hast
700.
Nur auf mich fokussiert. Du hast dafür gesorgt, dass ich mich wohlfühle. Du hast dafür gesorgt, dass ich was zu essen bekomme. Du hast öfter mich gefragt, ob es mir gut geht. Und ich habe sowas noch nie erlebt. Also
das freut mich. Das habe ich gar nicht realisiert. Es war einfach aus dem Affekt heraus. Schön zu hören.
Wunderbar war das. Also vielen Dank dafür noch. So habe ich dich kennengelernt. So ein Mann ist das hier. Jetzt kommen wir mal zum Staffeltitel. Unser Staffeltitel heißt, ich dachte, es ist eine gute Idee. Und jetzt bist du hier, Nikita. Was hast du uns mitgebracht?
Ich dachte, es sei eine gute Idee, als Türsteher mein Studium zu finanzieren.
Okay, das okay. Damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Erstmal, du hast ein Studium?
Ja, doch, ja.
Ich habe 3 Bachelorabschlüsse tatsächlich.
Wow, Wissenschaftler.
So viel Angst hatte ich vor ehrlicher Arbeit.
Was hast du für Abschlüsse, wenn ich fragen darf?
Informatik an der HDM Stuttgart, Philosophie in der Uni Tübingen und Rhetorik.
Also Philosophie und Rhetorik sehe ich, fühle ich, verstehe ich, aber was ist mit der Informatik?
Ich wollte weg von zu Hause, Mann, und Informatik hat so einen niedrigen NC gehabt, die haben alle genommen, die Durchfallquote war so hoch, ich wollte einfach nur weg, ich wollte nur raus, ich habe gesagt, egal was, ich habe mich beworben für Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieur, so, ey, ich will nur hier raus, ich will einfach hier raus.
Also ging nicht um Kohle, also Informatik ist ja eigentlich so ein Ding, wo du sagst, ey,
ja, teilweise, ich habe halt geguckt, was sind so die gefragtesten Jobs, so, und die Top 10 und da habe ich einfach meine Bewerbungen alle hingeschickt, aber letzten Endes ging es nur darum, von zu Hause rauszukommen.
Das aber ist so Informatik nicht so sehr mathe-lastig, mathematiklastig?
Mathe, Logik, ziemlich, und ich habe es gehasst, wirklich. Ich hab keine Ahnung, wie ich das Studium absolvieren konnte.
Das ist so unterschiedlich, also wenn man es jetzt mit Rhetorik und Philosophie gegenüberstellt, deswegen frage ich, also krass, aber sehr...
Das macht ja auch Hoffnung für Leute, die jetzt eher nicht so gut sind. Dass man auch ihr, also das ist eigentlich die Botschaft jetzt, die Nikita uns heute mitgebracht hat da, auch ihr könnt einen Abschluss in Informatik schaffen.
Ja. Und vor allen Dingen könnt ihr euer Studium finanzieren mit Nebenjobs.
Und, ey, hör mir auf damit, ey.
Das ist ja das Nächste. Jetzt gehen wir mal zurück, weil dieses Ding ist ja, warum wir uns auch so gut verstanden haben. Ne, wir saßen ja da, der eine irgendwie jetzt Content Creator, der nächste Comedian. Wir sahen aber beide aus wie irgendwie frisch vor oder frisch nach dem Knast. Mit unseren Glatzen, unseren Lederjacken und unserem Slang.
Hattet ihr auch Jogginghosen an?
Ich nicht.
Ah. Picaldi.
Dafür wurdest du kurz davor mit Messer angestochen. Also ja,
eine Woche vorher.
Genau, du kamst noch mit den offenen Wunden von der Messerattacke. Also wir sind da schon ein bisschen eine Ausnahme, glaube ich. Und das ist ja auch der Gedanke, ne? Wenn man jetzt, du spielst ja selber auch damit. Ich meine, eins deiner Programme heißt, Freizeitgangster gibt es nicht.
Ja.
Also erstmal können wir fragen, was meinst du damit?
Naja, das ist ja, man kennt das ja, ne? Du ziehst dich an wie ein Gangster, du hast diese Baggies, diese 3XL Jeans, du redest wie so ein Gangster, hast noch ein Messer dabei, eine Geldkralle, aber hinten ruft deine Mutter, Maximilian, du hast dein Festport, du hast für die Schule vergessen. Okay,
ohne die kann ich nicht los.
Mein Vater hat gestern einen Bausparvertrag aufgelöst, gell? Und dann solche Sachen. Ich hab's so richtig zu spüren gekriegt, als ich lang genug in der Türsteher-Szene war und ich dann Angebot gekriegt habe, Geld einzutreiben. Wo dann einer herkam und sagte, hey, da ist eine Autobombe hochgegangen, wir haben 4 Zeugen, wir müssen die einschüchtern, wir kriegen pro Zeugen 400, wir machen 50-50. Und da habe ich gemerkt, ich bin keiner von denen. Mein Studium, ich war mittendrin, alles lief, alles hat funktioniert und ich hatte Perspektive und ich habe gemerkt, du kannst nicht zwischen zwei Stühlen sitzen, hier musst du dich entscheiden, wohin geht's für dich weiter? Und das war für mich ziemlich einfach, weil ich Perspektiven hatte. Manche haben die ja gar nicht und wissen nicht, wohin mit sich. Ich hatte sie. Und insofern war das für mich ziemlich einfach zu sagen, nein, danke.
Aber dann machen wir noch mal einen Schritt zurück, bitte. Weil wenn du jetzt, es gab ja eine Zeit, also das, als du noch jünger warst, ne, also ein bisschen, gehen wir mal rein, 13, 14, so diese Zeit, wo man noch überhaupt nicht weiß, wo man hin will. Und wo man dann eigentlich, ich meine, du bist jetzt auch nicht Comedian geworden, weil du innen drin alles, weil alles so gut läuft immer und weil du immer wusstest, wer du sein willst und so. Da ist ja diese Phase, wo man sich überlegt, ey, wer bin ich, was werde ich? Und für Menschen wie uns so, du bist ein großer Dude, Mann, du bist über 1,90, du hast geboxt, all diese Geschichten. Wieso bist du kein Gangster? Oder war da diese Überlegung mal da, dass du gesagt hast, oh, vielleicht gehöre ich in die kriminelle Welt? Ich meine, die Außenwelt traut es mir zu. Ich selber weiß noch nicht genau, wer ich sein will.
Die Sache ist, als ich manche Dinge erlebt habe, ich glaube, das hat sich so mit meinem Philosophiestudium überschnitten, wenn du da irgendwie zwei Leuten in der Toilette den Schädel einschlägst, weil sie ein Mädchen begrapscht haben und am nächsten Tag hast du eine Philosophie in Ethik. Das ist dann schon so ein Widerspruch. Ne?
ein gutes Fallbeispiel.
Ich habe auch Knockouts verteilt und ich habe auch Knockouts gesehen, von denen konnte ich eine Woche lang nicht schlafen. Und wo ich sagte, das als Fulltime-Job, weil an der Tür war es für mich relativ entspannt. Also nicht viele haben sich an mich rangetraut. Ich war größer und breiter als die und keiner hatte wirklich Bock. Da musst du schon viel trinken. Und wenn jemand so viel getrunken hat, um sich mit mir zu messen, dann kann er auch schon kaum kämpfen.
Aber wie bist du denn, also die frage ich mich die ganze Zeit, wie, man geht ja nicht einfach zum Club und sagt, hey, ab morgen bin ich euer Türsteher. Wie hast du
das? Ich habe ja Probleme in der Schule gehabt mit Mobbing und allem. Ich bin ja aufgewachsen mit Mobbing und mir wurden mal die Schuhe geklaut. Dann bin ich mit einem Schuh nach Hause gelaufen von der Schule und dann kamen die Drogen und dann bin ich noch zweimal sitzen geblieben. Dann noch die Erniedrigung zu Hause von meinen Sowjeteltern und alles. Und irgendwann wurde ich so hart einmal überfallen und zusammengeschlagen. Ich habe auch eine Nummer auf YouTube dazu. Meine erste Prügelei heißt das Video. Das hat sich von mir über Nacht alles geändert. Ich habe dann mit 18 aufgehört zu trinken, zu rauchen, mit Drogen und war dann 16, 17 Jahre habe ich keinen Alkohol mehr getrunken, nur noch trainiert, manchmal zweimal am Tag. Ein Jahr später war ich schon Landesmeister im Taekwondo und dann noch deutscher Hochschulmeister und dann war ich nur noch am Trainieren. Und dann habe ich auch gemerkt, meine Noten wurden besser, meine Konzentration wurde besser und dann habe ich leise so vor mich hingeflüstert, hey, vielleicht könnte ich studieren gehen. Aber ich habe es geflüstert, aus Angst, wenn ich es zu laut sage, dass der Traum zerbricht, weißt du? So ganz vorsichtig so und so bin ich dann in Richtung Bildungsstand gegangen. Das macht schon viel aus, wenn du nur Sport machst, nicht trinkst, nicht rauchst und...
Aber gerade wenn du diese Jahre zuvor anschaust, wenn du jetzt überlegst, so, weißt du, dieses 15, sagen wir 14, 15, 16, also diese Zeit, wo, ich meine, du siehst ja rechts und links die in der Klasse, andere in der Klasse, die sich eben anders entscheiden. Oder du warst ja auch Teil davon eine Zeit lang, so, ne, als Jugendlicher, man will cool sein, man überlegt, was ist cool, und dann irgendwie denkt man so, ah ja, die sind cool, ne, also diese, die Jugendlichen, die halt Scheiße bauen. Und jetzt bist du da dabei, bist du da mitgegangen. Und, wie war das? Hattest du da Vorbilder oder?
Ja, die Sache war, die Freundschaft zeigt sich ja immer dann, wenn das Schiff anfängt zu sinken. Und dann siehst du ja, wie weit Leute bereit sind zu gehen. Und meine Erfahrung war dann immer, wenn es irgendwelche Konflikte gab, wurde ich entweder verpfiffen oder wenn es handgreiflich wurde, haben die Leute zugeguckt. Und bei diesem Raubüberfall, also nicht, war kein Raubüberfall, aber diese Prügelei, wo mich da diese 10 Leute zusammengeschlagen haben, es hat sich im Viertel so rumgesprochen, da kamen ein paar ältere Russen und haben gesagt, hey, du hast eine Woche, in einer Woche fahren wir hin und klären das. Hier sind 3 Namen, 3 Telefonnummern, du rufst sie an, du forderst sie heraus und wir fahren darüber. Und es war ein russisches Viertel. Und dann sind wir hingefahren. Die kamen mit 60 Leuten, wir mit 30, da waren noch die Eltern und Großeltern dabei, die haben so einen riesen Kreis gebildet. Und dann haben die mir gesagt, zeig mir, wer hat dich geschlagen? Und ich sag, ja, der und der. Eine IF3 vortreten. Und dann standen wir 3 gegen 3 gegenüber und mussten gegeneinander kämpfen. Und meine Freunde, die da dabei waren, das waren alles Boxer. Einer ist später Profiboxer geworden. Die haben nie getrunken, nie geraucht. Die sind da durchspaziert, während ich mich ewig am Boden mit meinem Gegner gewälzt habe. Und da habe ich gemerkt, das sind Freunde. Und nicht nur das, die trinken nicht, die rauchen nicht. Das sind keine Loser. Alle hatten Angst vor denen. Ich will so sein wie die. Niemals darf mich jemals wieder so anfassen. Das darf nie wieder passieren. Nie wieder. Und dann habe ich von heute auf morgen bin ich auf kalten Entzug gegangen.
Das heißt, das ist gar keine Nummer gewesen.
Nein, das ist eine echte.
Das ist
noch echte.
Das ist eine echte.
Das sind noch echte Fotos drin. Ja, das ist eine echte Geschichte. Ja.
Der Nikita hat gar keine reine Nummer. Das muss passieren. Damit er sich lustig machen kann.
Aber dann wird's Leute, schaut das YouTube-Video, meine erste Prügelei. Es ist alles so passiert. Ja.
Ich hatte ähnliche Erlebnisse, so als ich zum Beispiel super bekifft mal irgendwie so als 14-, 15-Jähriger jemanden was verkaufen wollte, also mit denen stand ich so da und dann sagt er zu mir, Alter, du kleiner Junkie, wenn du was dabei hättest, würde ich sie schon wegnehmen gleich, so auf die Art, vor allen Leuten, und ich habe gezögert, ich hatte den Moment verpasst zu reagieren so und es war so, und bin dann nach Hause mit dieser Demütigung und habe dann gesagt, okay, jetzt sieht mich keiner mehr stoned draußen, so, ne, jetzt sieht mich keiner mehr drauf oder so, das darf nicht passieren. Aber die Entwicklung, die er darauf gefolgt hat, war ja nicht eine gute. Sondern anstatt, dass ich gesagt habe, okay, ich ziehe mich aus dieser Szene zurück, war ja, ich gehe in diese Szene rein. Und bei dir war es aber also eher die Türsteher-Szene, die tatsächlich eine Sportler-Szene ist, kann man sagen. Aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist es trotzdem eine Art Funnel in die organisierte Kriminalität. Yeah. Weil die wirklich Guten, das ist ja auch das Problem, was ich zum Beispiel mit Hooliganismus habe, nicht, dass Leute sich schlagen, sondern dass die OK, also die organisierte Kriminalität, ein Auge auf diese Leute hat und guckt, wer sich nämlich dort bewährt im Kampf, der könnte ja vielleicht auch gut eine Kutte tragen oder der könnte vielleicht gut XY machen.
Ja, es ist auch so ein Kontaktpunkt, eine Tür, ne? Ja. Also das ist ein Kontaktpunkt in alle Richtungen.
Ist es.
Wie alt warst du, als du angefangen hast, als Türsteher zu arbeiten? Also neben
ich habe mit 19 angefangen, dann ein paar Jährchen gemacht, dann gab es ein paar Pausen, weil ich andere Jobs hatte als Karikaturist und sowas und dann irgendwann wieder angefangen an der Tür und habe das gemacht, tatsächlich kurz bevor ich von Comedy leben konnte, bis 29, 30.
Stellt euch vor, wie er am einen Abend sitzt, steht er an der Tür, schaut böse. Am nächsten Abend hat er sein Blog dabei und fragt die Leute so, was sind eure Hobbys? Hä? Ich mache eine Karikatur. Wenn du kein Hobby hast, kriegst du einen Strandbuggy. Weißt du, also was ist das? So, aber du hast mir vor 2 Wochen Zahn ausgeschlagen. Na, da siehst du mal, das hilft.
Aber das ist doch schon mal, also das heißt, du hast Karikaturen gemalt, du hast an der Tür gestanden. Was hast du denn noch gemacht, um dein Studium zu finanzieren?
Ich hab noch eine Frage zur Tür vorab, bevor wir das
abschließen. Okay.
Und zwar kriegt man an der Tür ja häufig Anzeigen, weil man sich öfter in so Situationen begibt, wo es dann eben auch Anzeigen regnen könnte, weil ja Gewalt im Spiel ist. Wie sah das denn aus mit dir? Hast du da immer irgendwie einen Weg rausgefunden oder?
Ja, und zwar das Problem war oft, das kommen jetzt raue Geschichten. Zum einen, an manchen Türen, wo ich gearbeitet habe, hat man mir gesagt, dass wir eine Kooperation mit der Polizei haben. Das heißt, die sagen, hey, wir haben nichts dagegen, wenn ihr die vorher ein bisschen bearbeitet, weil dann sparen wir uns Papierkram. Weil wenn wir kommen und die sind noch fit, die bespucken uns, die schlagen uns und wir wehren uns, dann gibt's Papierkram, Anzeige, Gegenanzeige. Ihr dürft sie ruhig bearbeiten, übertreibt's nur nicht, am besten nicht ins Gesicht, weil das ist ja das zweite Ding. Wenn du ein guter Kämpfer bist, solltest du nie ins Gesicht schlagen. Du kannst ihm in die Leber schlagen, in die Nieren, weil dann kannst du immer noch sagen, er ist hingefallen. Aber wenn du ihm einen ins Gesicht gibst und der kommt so aus der Tür raus, was willst du erzählen als Ausrede? Du bist fällig. Der zweite Punkt, das zweite Problem war oft das, auch wenn du dich verteidigst, du bist der Arsch, weil das deine Hände und deine Beine sind registrierte Waffen. Wir hatten mal einen Türsteher bei uns, der wurde ins Koma geschlagen. Von ein paar 18-jährigen Rowdies. Mhm. Ein Partner von mir ging dazwischen und hat einem von denen den Kiefer gebrochen. Mein Kollege musste 1.800 Bußgeld zahlen. Der war kurz davor, in den Knast zu kommen, obwohl er sich gegen 5 verteidigt hat. Dasselbe war auch bei mir ähnlich. Ich habe mal eine Gruppe rausgeworfen, die waren wütend, haben gewartet, bis es Feierabend hab, haben mich am Eingang abgefangen und ich habe mich gegen 4 geprügelt. 2 von denen habe ich sofort ausgeknipst, worauf die 3 waren sofort, alles klar, wir haben es kapiert. Das wurde aus 7 Winkeln gefilmt. Und ich war der Arsch, weil man vor Gericht gesagt hätte, ja, du, der sich verteidigen kann, du hättest eigentlich anders reagieren sollen. Insofern, wenn solche Dinge passieren, nimmst du den Hinterausgang und verschwindest und du hast nie existiert. Leider.
Wo aber ja auch was dran ist, ne? Muss man auch sagen. Also das Ding ist ja, korrigier mich, aber ich erwarte ja zum Beispiel auch, dass Polizisten so gewaltfrei wie möglich reagieren. Und die Ausbildung geht ja eigentlich auch nicht dahin, dass ich so schnell wie möglich Leute ausnock, sondern eigentlich müsste es ja sein, deeskalieren und Gewalt verhindern.
Ich habe verschiedene Welten gesehen. 2 Extreme habe ich gesehen. Wenn da wirklich schon Typen kommen, die nur darauf warten, dass du nur falsch zuckst und dich von der Seite schon bewusstlos schlagen, wie jetzt mein Partner, der ins Koma gefallen ist, ist das sehr schwer deeskalierend zu reagieren. Die sind unberechenbar geworden. Die Jugend heute hat ein völlig neues Niveau mitgebracht. Und weißt du, so wie mir heute diese ganzen Ottos und Jürgens erzählen, wie hart die an der Tür waren in den 80ern und wir dachten, red keinen Scheiß, wir sind viel härter. Jetzt bin ich der Otto und der Jürgen, weil die heutige Generation viel härter ist. Da ist ein völlig neues Niveau aufgetaucht.
Was ich nie verstehen werde, ist halt, also klar, Gewaltpotenzial und so und Enttäuschung vor Ablehnung, das verstehe ich, das habe ich mein ganzes Leben lang gehabt. Aber verstehe ich wirklich nicht, wie man so gefrustet sein kann, dass man es, am Ende kommst du nur in den Laden nicht rein, ne? Dass man sich überlegt, ey, du hast mich blamiert vor all diesen Menschen, ich warte auf dich und ich werde dir körperlich schaden. So, das wird niemals in meinen Kopf reingehen.
Das ist die Kirsche auf der Sahne. Du weißt ja nicht, was die zu Hause schon durchgemacht haben.
Also das Beispiel ist ja tatsächlich, was wir in der Jugendarbeit immer jeden Tag erleben und was wir auch, man kann sich so schlecht vorstellen, aber es ist wahr. Der Gewalttätigste in der Klasse oder in der Schule ist der, der zu Hause am meisten Schläge kriegt. So, das zieht sich durch die Bank, ob das jetzt zu Hause ist oder ob es durch einen Bruder ist oder ob es irgendwo anders ist. Also die Gewalt kommt meistens von Leuten, die sehr, sehr viel Gewalt erleben. Was du jetzt an der Tür noch hast, also ich bin vor kurzem auch mal wieder wo nicht reingekommen so, und es fühlt sich krass an. Man müsste den Leuten lernen, damit umzugehen. So, hey, es ist keine Zurückweisung deiner Person, sondern es passt an dem Abend jetzt nicht so. Und das ist natürlich was du eigentlich lernen musst, so, ne? Was man Jugendlichen vielleicht mal beibringen müsste, auch dass halt nicht alles immer so nach ihrem Willen geht. Die Türsteher könnten natürlich dazu auch noch ein paar Teil beitragen, aber wie du es gerade gesagt hast, wenn letzte Woche dein Kollege ins Koma geschlagen wurde, dann bist du in der nächsten Woche natürlich nervöser so.
Ja, das ist das Ding. Es ist vor allem, die Leute verwechseln, das Klientel verwechselt Freundlichkeit mit Schwäche.
Dann auch noch.
Ja. Und wenn
Danke,
die dann zum
als
Beispiel,
Frau, ganz ja. großer Punkt.
Das ist auch unter Männern so. Wenn da jetzt einer sein Glas mit rausnimmt und du sagst ihm, ey, du darfst dein Glas nicht mit rausnehmen, er fragt, warum? Dann erklärst du es ihm. Je länger du erklärst, desto mehr will er mit dir diskutieren. Also redest du weniger. Und nach dem 10. Mal hast du es begriffen und sagst nur, hey, das Glas bleibt drin. Warum? Weil ich es gesagt habe. Hast du ein Problem? Nein, nein, alles klar. Angst ist Kontrolle. Das verschafft dir mehr Frieden als ihm. Er hasst dich, aber du hast deinen Frieden.
Es ist krass, weil bei der Bundeswehr, also ich war 4 Jahre lang Soldat und dort wird auch die Deeskalation beigebracht und da wird auch viel der Umgang mit Betrunkenen geübt. Ne? Und dort ist immer dieses freundlich, aber bestimmend. Ne? Das Ding ist halt, als Bundi hast du halt noch ein super Argument, wenn jemand nicht sich am Ende eskaliert, hast du halt immer noch eine Waffe, mit der du zielen kannst. Ne? Das hast du an der Tür. Eher nicht.
Gott sei Dank vielleicht. Ja. Es klingt natürlich jetzt eigentlich nicht schön, ne? Also es ist ein Beruf, der wichtig ist. Nina hat es schon gesagt, gerade als Frau ist es natürlich auch nochmal wichtig, dass eine Tür funktioniert.
Absolut.
Weil das, wenn keine Tür drin ist, ist der Laden halt unsicherer.
Absolut, auch als Frau, wenn man schon in der Schlange steht und sieht, wie selektiert wird. Entweder man kriegt ein gutes Gefühl beim Reingehen oder man denkt sich, boah, vielleicht Leute doch nicht hier, wenn man schon so weiß, wer ungefähr in dem Club sein könnte. Also für eine Frau ist, glaube ich, die Tür noch wichtiger als für einen Mann.
Also wir hatten oft, ich hatte auch schon Clubs, wo man mir sagte, jeder, der eine dunklere Hautfarbe hat als du, nicht reinlassen. Und wenn du nicht sicher bist, gucken auf den Ausweis, wenn da nicht Geburtsort Deutschland steht, nicht reinlassen. Nicht nur einmal hatte ich das und nicht nur einmal habe ich das auch an mir erlebt, wo ich nirgendwo reingekommen bin.
Ja.
Weil, ja, es ist heftig. Es wird gespalten, getrennt, gehetzt bis zum geht nicht mehr.
Alter, jetzt wo du das sagst, ich bin echt selten in Clubs, ne? Aber genau so ein Erlebnis hatte ich. Da war ich auch noch beim Bund und das war so mehr so die Clubzeit und da hat jemand, ein Türsteher zu mir gesagt, heute keine Kennex. Ich sag so, Digga, ich bin deutscher Soldat, ich hab einen Truppenausweis, ich zeig dir den, ich will meinen hart verdienten Sold hier lassen. Also, ich hab gesagt, heute keine Kennex, verpiss dich. Und boah. Ich war so, also ja, ich meine, es war ein Araber, ne?
wir haben ja natürlich schon auch an der Tür eine Situation, wie wir schon vorher gerade gesagt haben, also manche Türen sind ja private Sicherheitsdienste, sind oft, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, es gibt viele ganz normale Leute, die ihre Arbeit ganz normal machen, aber es gibt in einigen Clubs natürlich diese Verbindung zur Kriminalität, wo du dann halt sagst, diese Türen gehören jetzt Rot-Weiß oder der oder irgendwem und ich meine, du standest ja selber auch an der Tür, wo dann am Ende ein kriminelles Angebot für dich rüberkam. Würdest du jetzt aus deiner Erfahrung sagen, also wenn wir jetzt hier Eltern haben, die sie sagen, die hören irgendwie, oh, mein Sohn möchte an der Tür arbeiten oder bei einer Sicherheitsfirma, würdest du sagen, sowas ist immer schlecht oder gibt's da auch oder geht's in Ordnung?
Heute würde ich niemandem beraten, an der Tür zu arbeiten, weil damals zu meiner Zeit, man hat Dinge mit Fäusten geklärt. Entweder der Typ kommt wieder mit seiner Familie oder er kommt nie wieder. Und damals, manche hatten Messer dabei, aber das war alles Deko. Manche haben ihre Messer so schlampig versteckt, da siehst du, wie lange die schon mit sich rumtragen und einfach, die brauchen die. Die haben die dabei in ihren Kreuzen und du zeigst, Alter, das ist eine Klinge und der war selber erschrocken. So stimmt, ja, ich trage. Heute ist das anders. Heute werden die benutzt.
Ja.
Die werden benutzt und die kommen so nah an dich ran, diese Leute, um mit dir zu diskutieren und in einem überfüllten Club, wir waren da 6-7 Türsteher in einem Club mit 1500 Gästen, wo alles nah ist und alle dicht an dicht. Du bist ja permanent, heute würde ich sagen, ich könnte diesen Job heute nicht machen. Du bist ja nonstop auf Alarmstufe.
Ich glaube aber auch, ne, also die Älteren, die ich kenne, das sind echt knallharte Hunde. So. Also für mich klingt es nach einem Job für junge Männer. So, desto älter man wird, desto mehr sorgt man sich in so einer. Ich meine, ich könnte jetzt, was du gerade beschrieben hast, wäre schon ekelhaft die Situation für mich, ohne dass ich Türsteher bin. Weil es dichtes Gedränge mit 1500 Fremden, ich schon so, oh, Alter, so, ne? Das ist mir jetzt schon zu nah. Aber das kommt ja so ein bisschen durch die ganze Scheiße, die wir auch erlebt haben. Ich meine, wir kommen bestimmt jetzt in der Folge auch noch drauf, dass du ja tatsächlich Geschädigter in einem Messerangriff warst.
Mhm.
Erst vor kurzem.
Ja,
also, das Ding ist so ein bisschen, ich ich muss jetzt mal, ich versuche jetzt trotzdem mal ein bisschen in die andere Richtung zu gehen. Ich verstehe, was du sagst. Ich verstehe auch vor allem, ne, dadurch, dass du individuell, also subjektiv das erlebt hast und es auch deswegen kein Bullshit ist, was du erzählst, wie jetzt einer, der irgendeine Boulevardzeitung liest, sondern das ist wirklich, das, was du sagst, hat Hand und Fuß. Nichtsdestotrotz spricht die Statistik immer noch eine andere Sprache. Wir leben heute in der sichersten Zeit, in der wir je gelebt haben. Ich bringe immer dieses Beispiel von einem bayerischen Autor namens Ludwig Thoma. Der hat so 1900 und dann aufwärts geschrieben, war auch in Stadelheim gesessen und so. Wie er beschreibt, wie Dörfer damals gegeneinander in den Krieg gezogen sind, die Jugendlichen. Also da, die sind mit Sicheln, mit Hämmern, mit Äxten sind die losgegangen, um andere Jugendliche zu schlachten. Und das ist 120 Jahre her. Und wenn du Gangs of New York anschaust, den Film zum Beispiel.
Ja, hab ich gesehen.
Das ist eine Zeit. Das ist, die Leute waren, dazu gibt's auch ein echtes Buch, Gangs of New York, wo diese Geschichte beschreibt, wo die alle drin vorkommen, William Cutting und andere. Da gab's 12-jährige Gangleader, die dafür bekannt waren, anderen Kindern die Finger abzubeißen. Also, wir denken immer, dass wir heute es mit so einer unberechenbaren Jugend zu tun haben. Aber das ist, also es gibt dafür keinen Beweis. Es ist ein Gefühl. Faktisch muss ich sagen, es stimmt nicht. Mhm. Es fühlt sich so an.
Warum, jetzt ist natürlich die nächste Frage, warum fühlt sich so an? Weil mittlerweile überall eine Kamera draufgehalten ist.
Ja. Und das ist ein bisschen, also dieses Sicherheitsempfinden, das wir gerade glauben zu verlieren, ist etwas, was es zuvor noch nie in der Welt gab. Also ich beschäftige mich so viel mit True Crime und auch Sachen, die so in den 40ern, 50ern, 60ern, ist es mir wichtig, dass wir halt da irgendwie so auch, ne, die Zahlen gegenüberstellen. Und die sind halt, also es war schlimmer.
Super, also eigentlich geil, dass du das mit einbringst, spannende Perspektive. Und vor allen Dingen ist das ja auch, ist das nicht was Hochphilosophisches wie Wahrnehmung und Realität? Und was ist überhaupt Realität? Sich oft gar nicht zueinander passen? Ist es nicht irgendwie genau dein Ding, darüber nachzudenken, Nikita?
Ja, eigentlich schon, ja. Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe das gemerkt, wenn ich, sagen wir mal, 2-3 Wochen nicht auf Social Media war und habe es richtig durchgezogen, dann war mein Sicherheitsgefühl draußen viel stabiler, viel robuster. Wenn du wirklich dich lang genug aus dem Zeug fernhältst, TikTok ist extrem giftig geworden, Instagram kann man diskutieren, YouTube ist noch sauber, finde ich, wenn man da durch die Shorts sich durchseppt. Aber die YouTube-Videos, ich bin nur noch am Video sperren, damit mir dieses ganze Zeug nicht mehr angeboten wird. Da wird gehetzt bis zum geht nicht mehr aus allen Winkeln und das zieht dich in so eine Spirale runter und insofern kann ich wohl sagen, ja, deswegen sage ich, ey Alter, werd nicht Türsteher, weil mich das ziemlich erwischt hat, mental, all diese Hetze.
Jetzt haben wir so oft diesen Messerangriff angesprochen, ich habe ihn gehört, aber ich kann mir vorstellen, dass jeder, der das gerade sieht und hört, sich die ganze Zeit denkt, ey Alter, what the fuck, was ist denn mit dem Messer passiert?
Ja, das war, ich war auf dem Weg zu einer Show in Bremen. Ist schon eine Ironie, ne? Ich werde eingeladen vom Bremer Schlachthof.
Oh.
Ja, und so, dann steige ich aus dem Zug und gehe die Treppen runter, mein Gleis, und dann remple ich mit einem zusammen. Der hat da mit seinem Kumpel geredet, wie wild gestikuliert, und ich bin in die Geste reingelaufen, fast mit meinem Gesicht, und hab ihm so die Hand weggeschlagen, gesagt, ey, hier laufen Leute. Und der ist sofort.
Typische Situation, ne? Das kann dir halt immer passieren.
Ja.
Und der ist sofort hochgekocht, auf 180. Was? Und ich war entspannt, ich hab ihn nicht gefährlich eingeschätzt. Der war klein und laut, und ich hab ihm nochmal gesagt, hier laufen Leute. Fahr runter, okay. Und dann bin ich mit meinem Trolley weitergelaufen. Und dann kam das große Problem. Die Sünde aller Sünden. Mein Kompass hat nicht funktioniert in meinem Handy. Und dann bin ich wieder zurück. Und ich bin genau da stehen geblieben, wo er oben am Gleis stand. Und sein Kumpel hat auf mich gezeigt. Und der Typ hat mich zu sich hochgewunken. Und ich war so, nein, komm du doch runter. Und ich habe ihn immer noch nicht als gefährlich eingeschätzt, weil ich dachte, der blufft nur. Und ich wollte einfach seinen Bluff entschärfen. Ich war überhaupt nicht auf eine Prügelei aus. Und dann bin ich zu ihm hoch und er hat mich schon mit Tritten empfangen. Ich bin zurück, hab die Kicks geblockt Und dann sehe ich, der hat eine Klinge. Und es war kein Messer, das war ein Entgrater. Das war irgendwie ein Werkzeug, was laut Waffenverbotszone überhaupt kein Problem ist. Ein anderes lächerliches Thema. Bald kommen Tötungsverbotszonen, aber sei es drum.
aber nur
hier ist absolutes Tötungsverbot.
Nur zwischen 20 und 8 Uhr.
Genau, und alle stehen so eine Minute vor 8 und warten. Genau, genau. Wie bei den Looney Tunes. Der Wolf mit der Stechuhr und der Schäferhund.
Ja.
Kennt ihr diese Cartoons noch? Klar. Die sich noch nett unterhalten, dann kommt die Stechuhr und dann dappen die.
Es ist eine katastrophale Situation auch, was du da erlebt hast. Und ich versuche mich die ganze Zeit hineinzuversetzen, natürlich aus meiner Perspektive als Frau. Und als Frau lernst du schon sehr früh dieses deeskalierende Verhalten, weil du in so einer Situation, wie in die du gerade reingeraten bist, da überhaupt keine Chance hast. Also wenn jemand schon aus Versehen mir so ins Gesicht schlägt, ich kann nicht rumpöbeln und sagen, ey, pass mal auf, wie du rumfuchtelst. Als Frau lernst du sehr früh definitiv, dich einfach nur zu ducken und vorbeizuhuschen, weil auch wenn es dir auf der Zunge liegt, auch wenn du eine freche Schnauze hast, die hältst du in dem Moment. Mhm. Es macht einfach keinen Sinn, als weibliche Person dann die Konfrontation dazu suchen. Und ich finde das richtig krass, wie schnell sowas eskalieren kann, wie schnell sowas hochkochen kann und was für eine Dynamik das dann auch besonders unter Männern im Alltag, am helllichten Tag teilweise entwickelt. Und dieses Sicherheitsgefühl, ich bin die ganze Zeit dabei zu überlegen, ob ich eher Max zustimme, dass wir so, also so, die Zahlen sprechen ja für sich, aber ob ich mich so sicher fühle wie noch nie und ob diese Bad Influence durch Social Media kommt und das, was man konsumiert, dafür sorgt, dass man sich so und so fühlt. Oder ob die Zeit schon irgendwie ein bisschen dangerous
ist. Ich habe mich gemutet und rede die ganze Zeit. Schau mal, das Ding ist ja, du hast jetzt genau das durcheinander, oder was heißt durcheinander gebracht, aber es geht, nein, du fühlst dich definitiv nicht sicherer als je zuvor. Die Frage ist, ob du es realistisch bist. Statistik, also wie, wenn man anschaut, wie viele Verbrechen. Und das ist mein Business. Ich beschäftige mich seit ich 10 bin mit Verbrechen. Früher war mehr Crime. So, es ist, egal was ich lese, was irgendwie historisch ist, egal mit was ich mich beschäftige, mit welchem Fall der zurückliegt, was ja auch Sinn macht. Es war eine Zeit ohne Kameras. Es war eine Zeit, in der du, wenn du in eine andere Stadt gezogen bist und gesagt hast, ich bin Peter, warst du halt Peter. Wir haben eine Verschiebung zwischen dem, was euch zusteht, gerade als Frau, der Sicherheit, die euch zusteht, die ihr haben solltet. Und die ihr realistisch habt, die ist nicht, das geht auseinander. Aber wenn du das vergleichst mit, wie sicher war eine Frau vor 100 Jahren und wie sicher ist sie heute, dann glaub mir, ist es heute sicherer. Das hilft aber keinem, der gerade geschädigt auch, ne? wurde. Das hilft keinem, der gerade angegriffen wurde. Das hilft keinem, der gerade Angst hat. Das hilft keinem, der gerade verletzt wurde. Das klingt dann manchmal so, als will ich das relativieren.
Nee, überhaupt nicht. Ich überlege nur so, wie ich das in der Realität einordne.
Es ist trotzdem noch eine Menge Arbeit, ne? Also auch da sagt die Statistik, also haben wir ja im Podcast auch schon tausendmal irgendwie angesprochen und es ist nie genug Ansprache. Also ich kenne keine Frau, die nicht mindestens einmal in ihrem Leben sexuell belästigt wurde. So, und das alleine muss eigentlich schon reichen, um zu sagen, Alter, wir haben noch echt einen weiten Weg vor uns.
Das haben wir. Und der Weg wird natürlich nicht leichter durch die gesellschaftliche Entwicklung, die gerade stattfindet. Aber was es noch weniger leicht macht, ist halt eine Spaltung.
Voll. Lass uns mal gerne.
Aber gut, gehen wir mal weiter. Ja,
genau. Warte, lass uns mal den Kommentar von der Marienkäfer mit reinnehmen, der Marienkäfer live. Denn er oder sie hat geschrieben, ja, stimmt, oft wird nur über die negativen Seiten von Social Media gesprochen, während die guten Dinge, die dort passieren, kaum Beachtung finden. Es gibt so viele tolle Projekte und Aktionen, die durch Social Media unterstützt werden, aber leider hört man von denen viel zu selten. Und ich kann nur für mich sprechen, ich bin da vollkommen bei dir. Wir brauchen viel mehr Good News-Seiten.
Definitiv. Und es ist auch so ein bisschen, wenn man oft nach Good News sucht, wird einem auch das öfter vorgeschlagen. Der Algorithmus sucht ja auch so ein bisschen aus, was man konsumiert.
Aber und das ich merke so das schwer.
Aber ich merke das, wenn ich sehr viel so hetze oder irgendwelche negativen Sachen konsumiere, dann wird mir in meinem Feed auch überwiegend sowas angezeigt.
Das ist so schwer. Es reicht, wenn du ein schlechtes Video zu lange anguckst, dann wimmelst du in deinem Feed davon. Aber du musst 20 gute Sachen angucken, damit du auch nur ein bisschen mehr davon kriegst. Ich probiere das gerade vehement. Es ist so schwer. Es ist so schwer, vor allem auf TikTok. Da gibt's so viele geile Sachen. Da gibt's wirklich, was weiß ich, Beatboxer irgendwo in Sri Lanka. Vierjährige, wo du denkst, ey, Alter, TikTok hat dir was geschenkt, Mann. Du kannst endlich der Welt zeigen, was du drauf hast. Aber keiner wird sehen, weil wir hier diesen bekackten Algorithmus haben.
Ich würde gerne nochmal auf die Situation zurück, als der Streit eskaliert ist. Da haben wir auch schon persönlich drüber geredet und es ist irgendwie so Teil meines Präventionsgedankens. So, was es nicht ist, ist Victim Blaming. Das möchte ich ganz klar sagen. Aber Moment, gibt es
was
etwas?
Ist Victim Blaming für?
Victim Blaming heißt, dass man dem, der geschädigt ist, dann auch noch eine Mitschuld gibt. So. Das ist ein schmaler Grat, weil wir das früher einfach immer gemacht haben. Wenn eine Frau irgendwas war, dann war sie, ach, dann sollte sie doch, war sie aber betrunken. Hä? Hätte sie nicht mit zu ihm nach Hause gehen sollen. Hätte
oder
sie
falsch angezogen.
Ja, es gibt so viele Versionen. Es ist aber dennoch das, was ich als Anti-Gewalt-Trainer und auch jemand, der hauptsächlich mit Tätern arbeitet, die oft auch selber Opfer werden, brauchen wir nicht rauslassen. Immer Frage, so glaubst du im Nachhinein, du hättest das vermeiden können, hättest du was tun können, hast du einen Tipp für jemanden, der sonst in dieser Situation ist.
Sicher. Jetzt kommt drauf an, zu welchem Zeitpunkt wir zurückspulen. Wenn wir auf den Infight zurückspulen, ich wusste genau, was ich mache, als er die Klinge gezogen hat. Ich wusste, ich kann nicht rennen, der Treppengang ist zu schmal, zu eng, ich habe zu viel Gepäck und ich wusste genau, wie ich gegen ihn kämpfen sollte. Ich probiere ihn die Treppen runterzuwerfen, ich bin oben, er unten, ich kann ihn kicken, er kann nicht stechen, alles lief nach Plan. Ich dachte nur, ich bin schneller. Und in der Zeit hat er mich 5-mal erwischt.
5-mal?
Das 5-mal, ja. 4-mal in die Schulter, in den Oberarm und einmal auf den Hinterkopf. Der hat versucht, noch an mein Gesicht zu kommen und ich bin runter und dann hat er mich hier 15 Zentimeter gecuttet. Also er wollte an meinen Hals.
Und das, obwohl du wusstest, was du tust. Das ist auch eine sehr, sehr wichtige Botschaft.
Ich wusste, was ich tue. Ich habe meinen Hals zugemacht, damit er da nicht drankommt. Ich habe ihn am T-Shirt gepackt, weil das Problem war, sein T-Shirt war zu dehnbar. Und ich habe es gezogen und er hat sich nicht vom Fleck gerührt. Und in der Zeit hat er patz, 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 patz die ganze Zeit.
Das ist da ist das wichtige Learning. Man kann einen Messerkampf eigentlich nicht für sich entscheiden, so, sondern man wird definitiv verletzt werden.
Ja.
Deswegen gehen wir noch ein bisschen zurück.
Wenn wir noch weiter zurückgehen, also mittlerweile, ich war in Serbien zu einem Kampftraining, also Special Forces unter anderem, und die haben mir gezeigt, wie du aus einer einfachen Zeitschrift eine sehr starke Waffe machst mit der Stärke eines Schlagstocks. Wenn du das zusammenklebst und wenn du das immer im Rucksack hast, so an der Seite, kannst du damit Distanz halten. Das ist aber Plan Z. Wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen, ich hätte es vermeiden können. Weil der Typ, ich bin ja gegangen und ich bin wiedergekommen und er hat mich zu sich gewunken. Da hätte ich Nein sagen können. Auch vorher schon, als ich ihn angerempelt, ey, was? Auch da hätte ich weitergehen können. Also, wenn mir die Leute sagen, wie gefährlich die Welt ist, sage ich, mag sein, aber er hat nicht sofort zugestochen, als ich ihn berührt habe. Ich habe einmal Nein sagen können. Ich bin gegangen, zurückgekommen, hätte wieder Nein sagen können. Es war ein Hahnenkampf, auf den ich mich eingelassen habe. Ich dachte, er blufft. Hat er nicht geblufft.
Aber das ist eine der besten Botschaften überhaupt. Und zwar nicht nur in der Gewaltprävention, sondern generell in der Prävention von risikobehafteten Lebenssituationen. Man kann Risikosituationen vermeiden. Man kann sie frühzeitig erkennen. Man kann sie verlassen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das ist immer die sicherste Variante, damit es nicht eskaliert oder in einer 21-jährigen Sucht endet.
Und ich frage mich, ich weiß noch genau, als du mir das damals erzählt hast, wir haben uns ja relativ danach gesehen. Ich bin auch froh, wie du dich seitdem entwickelt hast. Du hast ganz, ganz viel aus dieser Situation, die andere bricht, bist du gewachsen, meiner Meinung nach, wenn ich das jetzt mal als älterer Mann hier sagen darf. Ich glaube, ich bin der Älteste hier am Tisch. So. Und das Ding ist nämlich, der Moment mit der Vibe, den du hattest, als dieses Ding begonnen hat, der ist für mich immer sehr interessant als jemand, der so Gewaltsituationen eben analysiert und versucht zu verstehen, was passiert ist. Und hättest du dort, und das ist eben das Schwere, Frieden ausgestrahlt, Du warst gestresst. Du warst im Bahnhof. Mhm. Das war eine Situation, dir sitzt eh schon der Ding. Du hast einen Trolley dabei. Jetzt rempelt dich jemand an. Hast du reagiert, wie du es eher als Türsteher gelernt hast, als wie du es als einer der erfolgreichsten Comedians Deutschlands hättest tun sollen.
Es war der Türsteher-Modus, ja.
Genau,
ja.
Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil eigentlich hättest du da einen Gag haben sollen. Und hättest du da einen Gag gehabt, der hätte er vielleicht nicht verstanden, aber weißt du, das Ziel sollte sein, nicht zu kämpfen an dem Tag. Versucht Gewalt zu vermeiden. Bitte, lasst uns alle versuchen, Gewalt zu vermeiden. Nikita Müller ist ein gutes Beispiel dafür. Von dem, was du verdienst im Monat, das kriegt der Typ die nächsten 4 Jahre nicht und trotzdem hätte er fast dein Leben beendet. Das ist Mist. Jetzt pass auf. Jetzt ging unsere Geschichte weiter.
Jetzt haben wir uns sehr lange an der Tür und im Gewaltbereich aufgehalten.
Jetzt wissen wir auch, warum es keine gute Idee ist. Der Mann ist nämlich ein viel besserer Comedian als Türsteher. Ja. Jetzt war ich damals auf deiner Show. Ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Übrigens auch, das war, glaube ich, das erste Mal, dass du über
die Messer... Das war der erste Auftritt seit dem Messerangriff. Das war eine Woche später, bin ich wieder auf Tour.
Und du hast nämlich das erzählt und du hast auch diese Stelle erzählt mit dem, ey, und dann kam er und ich wusste, wie er von da kam. Ich blockiere, ich packe ihn da und dann drehe ich ihn, damit ich oben stehe. Aber in der Zeit hat er mich 5-mal angestochen. Und schau, wieder lacht keiner. Nur in dem Publikum saßen der Jay und ich in der ersten Reihe, weil du uns eingeladen hast. Und wir waren die einzigen von diesen 700 Leuten, die an dieser Stelle sich des Todes gelacht haben. Alle anderen waren so betreten und wir so... Oh. Und dann habe ich deinen glitzernden Augen gesehen. Wusste ich, du findest es auch lustig. So, du freust dich, dass wir da mit dir lachen. Und das war irgendwie der Beginn einer wundervollen Freundschaft. Dann war ich ein paar Mal wieder zu Hause zum Pokerspielen. Habe euch abgezockt, böse.
Ja, yeah.
Wie wir ja wissen, wolltest du mal Poker-Profi werden in einer anderen Folge?
Ja, ja. Für ein Amateur-Poker-Turnier mit Comedians reicht's.
Und falls sich gerade jemand fragt, wer Jay ist, denkt dran, mit Jay haben wir auch schon eine Episode aufgenommen. Genau. Hört euch gerne die letzten Episoden an, auch die letzten Staffeln an. Weil wir wissen, auf Twitch sind hier ganz viele neue Leute und die denken sich vielleicht auch, wer seid ihr, Jay? Wenn Max es einfach nur sagt, ist einer seiner besten Freunde und es gibt eine gemeinsame Episode.
Und jetzt saß ich also bei euch eingeladen zu Hause und es war ein Pokerabend mit Comedians. Ich war, glaube ich, der einzige Nicht-Comedian, also der noch nie auf einer Bühne Comedy gemacht hat. Mhm. Und ich sag dir was. Pass auf, ich saß an diesem Tisch und ich war mir nicht sicher. Weißt, weil wir beide haben schon Humor, ich wusste deinen Humor, ich wusste, was für Witze ich machen darf, ich wusste eigentlich, da gibt's keine, das ist Bare-Knuckle-Boxen, wenn es um Humor geht, also ich kann alles sagen, aber jetzt waren ja da die Fremden und ich wusste nicht genau, wie weit darf man gehen, was finden Comedians lustig?
Gute Frage.
Bestimmt nicht das, was sie auf der Bühne spielen.
Okay. Das finde ich schon wieder lustig. Okay. Warum?
Das finden die... Keine Ahnung. Du musst ja einen Kompromiss eingehen. Ein Kompromiss mit dir und den Zuschauern. Und ein Kompromiss bedeutet, wenn alle Parteien auf die gleiche Weise unzufrieden sind.
Das ist richtig. Das ist sehr gut erklärt.
So Machiavelli.
Stell dir vor, jemand möchte in Asien Urlaub machen, du möchtest auf Mallorca Urlaub machen und der Kompromiss ist die Mitte.
Ja, bist Nordkorea. Irgendwo da. Genau. ihr seid beide auf die gleiche Weise unzufrieden. Ja.
Es ist ein besonderes Völkchen. Also Comedians sind schon ein besonderes Völkchen. Was braucht man, um ein guter Comedian zu werden?
Schmerz. Sehr viel Schmerz.
Es ist so.
Sehr viel Schmerz, weil Schmerz, du kannst durch Schmerz tiefer denken, tiefer fühlen, du hast eine Empathie, die mit nichts vergleichbar ist. Und guter Schmerz, starker Schmerz erzeugt gute Kunst. Es war schon immer so. Je weniger du erlebt hast, desto platter deine Kunst.
Fuck. Liebe Grüße an die 90er.
Ja, absolut.
Das ist einer dieser Momente, die ich so deep finde, dass das ist, was ich heute aus der Folge mitnehme. Jetzt schon.
Ich plaudere noch ein bisschen aus dem Nähkästchen so von diesem Abend, also jetzt mal ohne Namen oder so, aber wir saßen so da und dann ging es darum, dass jemand irgendwie nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr keinen Kontakt zum Vater, den Vater am Wochenende trifft. Und da saßen 5, 6 Leute und so und ihr wisst ja auch mein Thema immer mit meiner Mom und so und dann irgendwie so, dann kam so, ja, ich habe den jetzt schon ein Jahr nicht mehr gesehen. Und dann kam der Erste so, du, kein Kontakt zu meinem Vater seit 3 Jahren. Dann der nächste so, du, ich sehe meinen Vater seit fünf Jahren nicht mehr. Und der nächste so, du, ich habe keinen Kontakt zu meinen Eltern seit 2002. Und ich sitze an dem Tisch und denk mir, so entsteht Kunst. So, weißt du, also du musst ganz traumatisiert schon im Elternhaus sein.
Ja, ist wirklich so. Ist wirklich so. Der Schmerz navigiert dich. Der Schmerz navigiert dich. Mann, guck mal, ich erzähle bisher immer noch Geschichten aus meiner Bio und alle sind entsetzt. Und die Leute fragen sich gar nicht mehr, stimmt die Geschichte, stimmt die nicht, sondern die sagen sich, egal, erzähl weiter, wie geht die aus? Wenn die Geschichte eine Intention hat, wo dir schon egal ist, ob sie wahr ist oder nicht, dann weißt du, du hast gute Arbeit geleistet. Mhm. Und die schlechten Comedians, die fangen immer mit wahre Geschichte. Ich schwör's euch, wahre Geschichte. Halt's Maul, du hast das nicht erlebt.
Es ist wirklich so passiert. Ich schwör's euch.
Das ist aber das ist doch wirklich eine deiner Techniken, finde ich, was dich so sehr, sehr besonders macht. Und das hat der liebe Dieter Nuhr hat es so ein bisschen auf den Punkt gebracht, dass du eigentlich dich nicht von Pointe zu Pointe hangelst, sondern dass du eigentlich eine Geschichte erzählst halt.
Ja, ich wollte immer Buchautor werden und alle Türen waren zu und ich wollte irgendwie irgendwas schreiben, irgendwie öffnen. Damals war Social Media noch nicht so groß. Als ich mit Comedy anfing, wenn ich mal ein Video hochladen wollte, dann musste ich erstmal Windows Movie Maker öffnen und 3 Stunden schneiden mit einer miesen Qualität. Also, und als man mir dann sagte, hey, hier, Comedy, wir haben eine Bühne, komm vorbei, probier dich aus, dachte ich mir, ja, besser als gar nichts, dann kompensiere ich das irgendwie. Und jetzt muss ich sagen, wenn du Buchautor werden willst, ist Comedy die Shaolin-Schule überhaupt dafür. Du lernst dich prägnant auszudrücken, du lernst zum Punkt zu kommen, du lernst schnell zu Pointe zu kommen und du kriegst nach jedem Satz Feedback. Das Publikum ist immer ehrlich. 700 Leute sind nicht wie wenn du vorm Chef stehst, der einen schlechten Witz gemacht hat. Die sind immer ehrlich.
Hey, die geben sich erst, du hast nicht bezahlt dafür, dass du dann dem Künstler ein gutes Gefühl gibst. Wo du das gerade erzählt hast, das ist ja der Albtraum, glaube ich, eines Künstlers, dass das, was er macht, irgendwie nicht gut ist, nicht gut ankommt. Jetzt hast du es gerade gesagt, es ist ja direkt. Was passiert, wenn du mal das Publikum nicht kriegst an einem Tag? Was passiert, wenn du ein Set bringst oder einen Witz bringst, von dem du weißt, der eigentlich passt, ja? Aber der Raum ist still.
Ah, worst case, oder?
Oh, das ist so. Boah, die meisten Leute. Oh.
Die Liste ist lang. Die Liste ist lang. Also zum einen, es kommt drauf an, was für eine Geschichte abkackt. Wenn es eine Geschichte ist, die ich schon 200 Mal erzählt habe, dann juckt's mich nicht. Dann gehe ich auf Autopilot und zieh durch, weil ich weiß, 200 Mal hat sie funktioniert. Ihr seid einfach Wichser.
Ihr habt keinen Humor.
Oder ich habe Probleme mitgebracht. Kann sein, ich habe Probleme mitgebracht, bin schlecht gelaunt und meine Aura oder meine Energie ist blockiert und deswegen kommen wir nicht in Austausch, egal was ich erzähle. Kommt vor. Das Schlimmste ist, wenn ein neues Set von dir floppt. Das ist die Hölle, Mann. Das ist, als würde ein Zug durch deine Innereien fahren. Das ist vor allem, ich erzähle Stories, ja. Der durchschnittliche Stand-Upper, der hat 5 Gags, die probiert er aus. Wenn die nicht klappen, erzählt er seine alten Gags, dann hat er die Leute wieder. Bei mir geht eine Story 15 bis 20 Minuten. Wenn die scheiße ist, ich kann die nicht abbrechen und eine neue erzählen. Ich muss die Scheiße durchziehen. Oh. Also ich werde wirklich mit dem Gesicht durch die Kloake komplett durchgezogen.
Aber es wird ja, also du gehst ja sicherlich auch so in so klein, also machen ja die meisten, dass sie so in ganz kleine Clubs gehen.
Wo nee, da gehe ich schon lange nicht mehr.
Ah, okay.
Ich teste alles nur noch in meiner Show. Ja.
Ah ja, okay. Ja. Max lacht, aber es ist eigentlich gängige Praxis, in kleine Clubs zu gehen, um neue Programme zu probieren, um dann auf einer großen Bühne das rauszuhauen, weil man weiß, okay, jetzt funktioniert's, jetzt ist es genau on point.
Also ich finde, Open Mics sind, das ist jetzt meine Meinung, Open Mics sind in der Anfangszeit geil, wenn du dich ausprobierst, aber wenn du eine feste Crowd hast, wenn du da durchschnittlich deine 300 bis 800 Leute Publikum hast, du musst dir das so vorstellen, wie wenn du deinen Kumpel mitnimmst in deine Clique. Und dein Kumpel benimmt sich so, wie er sich mit dir benimmt. Deine Clique wird sagen, ey, der ist irgendwie weird. Aber du lachst über seine Witze, weil du ihn kennst. Dasselbe ist, wenn du eine Crowd hast. Wenn du vor denen testest, lachen die eher, als wenn du zu einer Open Mic gehst, wo dich keine Sau kennt. Weil die kennen dich, die kennen deine Macken, die kennen deine Marotten, die wissen, was du dir dabei gedacht hast. Und wenn die nicht lachen, dann hast du viel mehr davon, als wenn du das in einer Open Mic machst, die dich gar nicht kennen, die erstmal 10 Minuten brauchen, um mit dir warm zu werden, um rauszufinden, wer du eigentlich bist und was du machst. Und deswegen gehe ich da gar nicht hin. Also da sehe ich auch wirklich viele andere Profis, die auf Open Mics gnadenlos verrecken und sagen, ich gehe da nie wieder hin.
Okay, check.
Da muss man schon Masochist sein wahrscheinlich, um das regelmäßig durchzustehen, oder?
Oder du bist so fame, dass die Open-Mic-Szene dich kennt und sich einfach freut, dass du da bist. Und dann kannst du das machen. Aber auch da ist wieder Druck. Wenn du einen gewissen Status hast und du kommst, die Comedians bewundern dich, die Leute, die Fans hypen dich und du kommst mit verkacktem neuen Material, das nicht zieht, du hast keine Vorteile davon.
Du musst abliefern. Jeder hat so Erwartungshaltungen.
Das ist wie wenn Ronaldo kurz mal in die Amateurliga kommt, um ein bisschen zu spielen. Alter, wenn du jetzt
einen schlechten Tag hast, dann versorgst du dir mehr, als dass du gewinnst.
Dann gibst du den Leuten mehr Negatives zu denken und zu wozu? Also du hast nichts davon, auf Open Mics zu gehen, in der Profiliga.
Aber Nina, du hast ja, deine Show läuft eher weniger vor 600, 800 Leuten aus, es ist online, aber die Live-Show ist eher mit ein bisschen weniger Leuten, aber dennoch spielst du doch auch mal ein Set, von dem du nicht weißt, ob es funktioniert. Also wenn du mal was Neues probierst.
Ich bin absolut die ganze Zeit parallel mit den Gedanken in meiner Welt, denn ich habe dann einen großen Vorteil. Ich habe ja, vor einer Session bereite ich mich auch vor und mein persönlicher Anspruch ist es schon, immer was Neues zu bieten. Ne? Auch mit Kunden, die ich wiederholt sehe, habe ich nicht dieses, okay, ich spule hier mein Programm ab. Ich möchte schon, dass es ein toller Tag, Abend, wie auch immer wird. Aber wenn ich merke, die und die Idee von mir kommt heute nicht so gut an, vielleicht Tagesform der Person oder von mir, wie auch immer, dann kann ich halt spontan umändern, umswitchen. Und du hast erklärt, bei dir ist es dann schwierig, den Kurs zu ändern auf der Bühne.
Vor allem, du kannst dem anderen einfach eine Ohrfeige geben und
mit
dem
Augen verbinden.
Sagen so jetzt, du kannst es ja erzwingen.
Einfach ignore.
Aber das wäre doch was. Nikita, hast du sowas schon mal ausprobiert?
Ja, dann geht's viral und dann werde ich gecancelt.
Was mir bei dir besonders aufgefallen ist, dass du ja als Künstler nicht unbedingt auch immer verstanden wirst. Ein Beispiel, wenn ich dich jetzt sehen würde, hier mit meiner Lederjacke und meiner Kappe und sagen würde, ey Bro, lass Foto machen und dann sagst du, ja okay. Und dann sag ich, aber gehen wir in die Russenhocke.
Ja.
Ey, oder ich komm schon mit Wodka und sag, ey, weißt du, trink einen Schluck, komm Bruder, trink.
Das stimmt.
Und das ist ja aber auch, du bist jemand, der zwischen den Welten wandelt, würde ich fast sagen. Ich meine, dieses Türsteher-Ding ist bei dir nicht gespielt. Das warst du. Und wenn in einem anderen Leben hättest du das immer sein können. Und auf der anderen Seite hättest du irgendwann auch ein Informatiker werden können. Oder also, wie gehst du damit um? So.
Irgendwann war ich hart genervt, weil die wollten Bilder von mir in der Russenhocke, die wollten Videos, die wollten Fotos von mir machen, wie ich die Wodkaflasche hebe und mit Gläsern proste und solche Sachen. Und ich war dann so, hey, ich erzähle eigentlich die Geschichten von meiner Vergangenheit. Ich bin nicht mehr so. Schade, dass ihr noch so seid, weil euch wollte ich nicht anlocken. Ich wollte ein ganz anderes Kaliber in meine Show ziehen. Die auch nicht mehr so sind. Am Anfang habe ich es mit viel Freundlichkeit probiert, aber das ist die ähnliche Situation wie an der Tür. Zu freundlich, Schwächling, unsicher, wankelmütig. Ja, und dann wollen die. Mittlerweile bin ich straight und direkt und dann sage ich, nein, mache ich nicht, fertig. Und dann lasse ich das einfach so im Raum stehen und 99% akzeptiert das. Und wenn manchmal noch sagt, ach komm, bitte ein Video hier, mein Bruder konnte in deine Show kommen, ich sage, dann versuche ich es mit bisschen Diplomatie und sage, hey, wenn ich jetzt mit dir eins mache, wollen die anderen auch eins. Nein. Und dann wechsle ich in die Freundlichkeit, komm, Autogramm, wir quatschen mal ein Bild, alles cool, aber nein. Und fast alle akzeptieren das. Und natürlich gibt es dann Ausnahmefälle, die schon besoffen sind und mucken und so, aber dafür habe ich jetzt einen Bodyguard, damit ich nicht mehr aus der Reihe tanze.
Aber es ist ja schon auch, also ich drücke jetzt nochmal kurz, weil es ist ja schon auch, du spielst ja mit einem Klischee oder du hast früher noch verstärkt mehr so mit einem Klischee gespielt und es ist ja dann klar, dass derjenige, der dieses Klischee lebt, vielleicht das nicht differenzieren kann. Und das ist ein Problem, das jeder Künstler hat. Also, ne, ich meine, ich habe Gangstergeschichten erzählt auf YouTube, musste, wo dann Leute mich herausfordern wollten. So, weiß ich, weil du schauen wollten, wie Gangster ich noch bin. Und ich so, hey Leute, ich bin auf YouTube. Aber wie ist es?
Ja, das ist halt das Ding. Es gab ja immer wieder mal so, ich habe ja auch Nummern gespielt, wo ich erzähle, ey, ich trinke keinen Alkohol seit 16 Jahren. Ich rauche nicht, ich trinke nicht und so weiter. Und manche sagen immer noch, weil ich manchmal Zigarren rauche, du bist ein schlechtes Vorbild. Mhm. Und einer hat sich dann mal wirklich mit mir in den Clinch gesetzt. Ja, meine Söhne gucken dich, bist ein schlechtes Vorbild, du rauchst Zigarren. Ich sag, ja, aber studieren deine Söhne auch? Nein, dann bin ich auch nicht ihr Vorbild, sonst würden die jetzt studieren. Oder?
Bombe.
Und deine Söhne würden auch keinen Alkohol trinken und würden Kampfsport machen und Philosophie lesen. Machen sie nicht. Ich bin nicht ihr Vorbild. Tut mir leid.
Ja, weil die Leute sich immer die Rosinen rauspicken, die sie als Angriffspunkte sehen können.
Leute
aber das
sind
ganze Bild nicht sehen. Ne?
Die lieben Hexenjagd. Die lieben es, auf Hexenjagd zu gehen.
Wobei wir jetzt natürlich die und so sagen, und es gibt aber genauso viele, weil als ich die ersten Bilder mit dir gepostet habe, als ich mal gesehen hat, so hey, wir kennen uns und so, ey, da kamen so viele, die gesagt haben, ey, das ist ein Hammertyp, weißt du, der ist eben nicht so. Weißt du, wie ich meine? Das ist jemand, der es geschafft hat. Und mit geschafft meine die nicht mal finanziell, sondern auf den man stolz sein kann.
Oder vielleicht auch nochmal eine andere Sichtweise von Morian79. Er schreibt, ich war mit meiner Frau, geboren in Russland, bei Nikitas Show und meine Frau ist fast kollabiert vor Lachen. Und offenbar kann sie sich ja mit den Klischees, über die du sprichst, aus ihrer Beobachterperspektive sehr gut identifizieren. So, also du erreichst damit nicht nur die denken, bist du jetzt ein Vorbild, bist du kein Vorbild, wie auch immer, sondern auch noch die weibliche Community, die vielleicht mit genau solchen Männern schon ihre Erfahrung hatte.
Klischees kommen ja nicht von ungefähr. Das ist ja die Summe von allen Entscheidungen, die gewisse Nationen getroffen haben. Und wir benutzen Klischees, damit wir uns orientieren können in Bezug auf andere Menschen. Es geht einfach darum, Klischees sind ja oft ausgelutscht. Wie nimmst du etwas Ausgelutschtes und verpackst es so, dass es spannend und neuartig zurückkommt? Und das ist es. Die Leute kapieren immer erst später im Nachhinein, ich habe Klischees benutzt. Aber währenddessen realisieren sie es nicht, weil ich die wirklich versuche, so gut wie möglich zu verstecken.
Jetzt hast du gerade eins der Klischees, ist ja, mit dem du auch spielst und von dem wir auch wissen, dass es halt in vielen Fällen wahr ist, ist zum Beispiel aus der Generation jetzt zum Beispiel deiner Eltern, dass es da halt einfach recht schnell zu Gewalt kam in der Erziehung, dass es einfach Schläge gab. Das war gerade jetzt, ne, damit spielst du auch und mit dem Klischee spielst du auch. Wie stehst denn du heute dazu, Gewalt als Mittel in der Erziehung? So, das interessiert mich so, als Antigewalttrainer, ich habe da auch gerade eben erst wieder was gelesen, es sind 40% aller Eltern in einer Umfrage, also nicht das haben sie heimlich gedacht, sondern haben gesagt, doch, also ohne Gewalt in der Erziehung geht es nicht.
Also ich kann dir den Unterschied erzählen zwischen mir und meinem Vater. Er ist auch mit sehr gewalttätigen Eltern groß geworden und ich auch in Bezug, also mit ihm. Und er versucht mir mal einzureden, ohne mich wärst du nie so erfolgreich geworden. Weil dadurch, dass ich dich immer erniedrigt habe und immer gesagt habe, was für ein Versager und was für ein Depp du bist, hast du erst den Ehrgeiz entwickelt, mich immer wieder zu beeindrucken und bis in den Himmel hochgeklettert. Und dann sage ich halt, ja, aber du hast vergessen, du hast mich in die Depression getrieben. Ich war jahrelang in Therapie, 3-mal die Woche. Wie viele Heiler und Ayahuasca und Zeremonien und Therapien ich besuchen musste, um endlich mit fast 40 wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und dann sehe ich, und dann sagen wir, dann ist der Vergleich mit ihm. Aus ihm ist ja nichts geworden. Er hat in der Sowjetunion 2-mal studiert, 2 Diplome, ist hier Werkzeugmacher, ist in der Fabrik und er will ständig alle beeindrucken, mit allem, mit seinen neuen Reifen, mit dem Fernseher, mit seinem neuen Bilderrahmen, und er ist wirklich ehrgeizig, also er hat denselben Ehrgeiz wie ich, den habe ich von ihm vererbt bekommen, aber er hat kein Ziel. Und da sehe ich den Unterschied, wo ich sage, der Unterschied zwischen dir und mir ist, ich habe die richtigen Entscheidungen getroffen. Aber ohne diese Prügel hätte ich es auch dahin geschafft.
Also plädierst du stark für eine gewaltfreie Erziehung?
Definitiv. Ich plädiere für eine liebevolle Strenge. Disziplin, aber liebevoll. Aber Gewalt, ich habe es erlebt. Meine Schwester ist ohne Gewalt groß geworden. wenn ich hier von meiner Kindheit erzähle, ich könnte ihr genauso gut von Star Wars erzählen. Es ist Science Fiction. Und sie hat ihr Abi abgeschlossen mit 1, sie hat ihr Studium bei Bosch abgeschlossen mit 1, sie ist gewaltfrei groß geworden. Es geht. Es ist der Beweis. Guck mal, geht doch, oder?
Das ist so spannend. Ich habe gestern meinen ersten Elternworkshop gegeben. Für einen Kommunikationsworkshop, wie man in den Dialog mit konsumierenden Jugendlichen, konsumierenden Kindern geht, als Elternteil von Betroffenen. Mhm. Und da ist dann in der Beobachtung ganz spannend, wo fängt denn eigentlich Gewalt an? Wo fängt Vernachlässigung an? Welche Grundbedürfnisse, die ein jeder Mensch von uns hat, sind denn überhaupt auch nur annähernd bedient worden? So, ne? Und in der Retrospektive ist die große Gemeinsamkeit, dass eben die Grundbedürfnisse überhaupt nicht oder sehr wenig teilweise erfüllt wurden. Gerade bei den Jugendlichen oder bei den Menschen, die dann wirklich in schwere Fluchtmechanismen gehen. Und es muss nicht immer Konsumstörung von psychotropen Substanzen sein.
Es kann auch Comedy sein.
Es kann, genau. Es kann Comedy sein. Und da finde ich, kann man als Elternteil und sollte man als Elternteil auf jeden Fall auch mal schauen, so, hey, was habe ich eigentlich gegeben?
Das Interessante ist halt bei Comedy, durch meine posttraumatische Belastungsstörung ist ja die Sache die, du wirst zu Hause geschlagen von Personen, denen du traust und die du liebst. Was passiert dann wohl mit fremden Menschen? Was machen die erst mit dir? Mhm. Also fängst du an, Kampfsport zu machen, weil du hast permanent das Gefühl von Angst. Jetzt ist die Sache, ich war Türsteher und ich hätte locker bessere Jobs haben können. Ich war Karikaturist, ich war im Büro, ich war im Forschungsinstitut, aber ich konnte nicht ruhig im Büro sitzen, weil Frieden mich verunsichert hat.
Oh, das ist so.
Ja, ich brauchte das Gefühl von Gefahr, um zu entspannen. Und das hatte ich an der Tür und das hatte ich auf der Bühne. Und deswegen konnte ich nie einen ruhigen Job wählen.
Digga!
Das ist so krass.
Wahnsinn, das ist so gut gerade, weil das ist ja wieder, wir haben wieder hier einen Weg rausgefunden. Ja. Weil ich habe ja genau das Gleiche, weißt du, so, das ist ja, als ich aus dem Knast kam, man musste suchen, was gibt mir dieses Gefühl von Gefahr, ohne mich aber kaputt zu machen oder wirklich oder anderen zu schaden.
Ja.
Und das ist was so wichtig ist zu verstehen, dass wir mit Menschen, die schon traumatisiert sind, dass wir denen was geben müssen. Ja. Ey, weißt du was? Ich ab jetzt nächstes Anti-Gewalt-Training ist auf jeden Fall eine Stand-Up-Session. Dabei müssen sie einmal auf die Bühne und witzig sein. Danach wollen sie nicht mehr schlägern, weißt du? Dann sind sie so, okay, ich hab's verstanden, nie wieder.
Das kann man probieren.
Ah, das war deep, Bro.
In Bremen hat es mich nicht gerettet.
Ja, du hast aber auch nicht richtig probiert. Du warst nicht wirklich funny.
Nein, ich war.
Du hast den Alten genommen.
Nein. Ich habe auch nicht den Alten genommen. Ich saß zwischen zwei Stühlen. Hätte ich den Alten genommen, dann hätte ich jetzt die Anzeige. Dann hätte ich.
dann ist das, glaube ich, so ein Learning. Bleib lieber lustig, weil das funktioniert ziemlich gut bei dir. Das funktioniert ziemlich gut.
Und auch die Art und Weise, auch das so ein Set halt. Du hast vorhin gesagt, wenn es verkackt ist, ist es verkackt. Aber ich glaube, ich habe so ziemlich jedes YouTube-Video gesehen. Und,
auch geil, freut
und
mich.
Und feier diese Art und Weise einfach. Es ist immer eine Geschichte mit richtig geilen Side-Stories. Und also. Da ist immer was zum Lachen dabei. Da ist immer, auch wenn es 15 Minuten geht. Immer.
Das freut mich, Mann.
Ey, diese Geschichten, die haben immer einen Anfang, einen Mittelteil und sogar ein Ende. Ich bin raus, Nikita Müller. Da hat sich das Studium gelohnt, Mann.
Ja, das Philosophiestudium hat mir sehr viel genützt.
Ich würde gerne gerade noch mal ganz kurz, es gab so ein, ich habe es nämlich vorhin im Chat gelesen, dass du so in der Corona-Phase gabst du dieses, so einen Wandel, so einen spürbaren Wandel in deiner Attitude. Und das ist mir auch aufgefallen, weil da kam dann so die erstmal so richtig harte Witze auch gegen die Kirche, so, ne?
Es war dank Social Media, weil als ich mit Comedy anfing, Social Media war nicht groß, es gab nur Facebook, Insta hatte nur Bilder, das war's. Ja. Und ich hatte auf Facebook meine, weiß nicht, 1000 Follower oder sowas und das war einfach für den Arsch. Ich bin von einer Open Mic zur nächsten getingelt, nach 120 Auftritten meine erste Gage, 20 Euro. Und wenn du dann Solo spielst, dann brauchst du halt die Connections von deinem Management und die stecken dich in irgendein Gasthaus zum Goldenen Adler. Da spielst du dann, wenn es gut läuft, vor 20 Leuten, weil es halt Stammkundschaft ist und die sind meistens 40, 50 plus und die musst du begeistern. Mhm. Und wenn du die begeisterst, dann kommen sie ein Jahr später wieder und bringen ihre Freunde mit, dann hast du 60 Leute oder 50. Das heißt, deine Kreativität ist beschnitten bis zum geht nicht mehr. Und dann waren so meine Stories. Ich war nachsitzen, ich war verliebt in der 5. Klasse. Ich habe dann minimal versucht, derb zu sein, aber nicht zu viel. Und als Social Media kam, da habe ich gesagt, jetzt kann ich endlich machen, was ich will. Mhm. Weil jetzt kommen die Leute vom Sofa. Jetzt kriege ich sie raus. Jetzt kann ich endlich über meinen Schmerz sprechen. Mhm. Und deswegen hat sich meine Attitude gewandelt. Dank Social Media.
Okay,
schön,
geil.
Dass du mal ein positives Beispiel bringst, absolut, auch für Social Media. Absolut. Das ist richtig gut.
Exakt.
Ja, geil, ey. Das Ding ist ja, dadurch, dass ich dich tatsächlich als Freund kennenlernen durfte, so irgendwie über die ganze Zeit. Wir haben auch noch so ein paar andere Gemeinsamkeiten. Du bist auch noch ein Hundemensch, was ich auch krass finde. Das ist auch irgendwie so, weißt du, dann kommst du nach Hause, dann hat der so eine süße Hundedame. Und du hast was gemacht, was wir übrigens übernommen haben für nach Hause, was wir
wirklich auch sagen.
Ja, oh, wenn die sich nämlich auf den Rücken legt, dann sagst du, oh, sie macht ihm ein Angebot.
Nein, ich sag dem Hund, zeig mir dein Angebot und dann musst du sich auf den Rücken legen.
Das ist so süß. Das ist so süß. Ja, wie geht's weiter für Nikita Müller? Viel Therapie, viel an sich selbst gearbeitet, irgendwie auf einer Reise. Seit ich dich jetzt kenne, habe ich dich, glaube ich, noch nie so mit so einer zufriedenen Ausstrahlung gesehen. Es macht wirklich Spaß. Wie geht's weiter mit dir?
Oh, ich komme meinem Traum näher, Bücher zu schreiben.
Nein!
Mein Buch ist fertig.
Was?
Yes! Und in 1,5 Monaten wird's released. Es heißt Kalasch.
Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du, und jetzt drehe ich einen ganz krassen Kreis zurück, dass du nicht nur an der Tür warst, sondern du hast... Wir waren ja bei der guten Idee mit dem Türsteher. Ja. Da müssen wir auch noch gucken, ob das wirklich eine gute Idee war. Ne? Man hat es vielleicht herausgehört, aber du hast auch Dinge verkauft aus Fahrzeugen.
Was war Schmuck aus meinem Kofferraum verkauft.
Aber kein Stoff, also du hast wirklich Stoff verkauft oder Schmuck?
Nein, Schmuck. Es war aber kein hochwertiger Schmuck, sondern... Ich hatte Freunde, die haben mir diese Armbänder mitgebracht, die heißen Amplay 5, die kannst du auch jetzt noch googeln, die gibt's noch. Und damals haben die mir gesagt, hey, das wird sich in ein paar Jahren in Deutschland durchsetzen, das wird überall verkauft in Apotheken, ich habe hier einen Vorrat, ist vom Laster gefallen. Und dann ziehst du das Ding an, streckst deinen Arm aus und die können deinen Arm nicht runterziehen. Oder die können dich nicht umschmeißen, du stehst auf einem Bein. Und dann haben die mir erklärt, jeder Mensch hat ein Erdmagnetfeld und das Band füllt die Lücken und dann erreicht man die Stabilität. Und dann sage ich so, vielleicht ist es Placebo. Und die sagen, es spielt keine Rolle. Wenn du dran glaubst, glauben auch die Kunden daran.
Ist so.
Und dann habe ich angefangen, die Dinge am Campus zu verkaufen, an der Uni, an Sportstudenten und so. Also ich glaube, mittlerweile kostet wirklich so ein Ding 200-300 €. Es hat sich nie durchgesetzt. Ich habe die für 25 € aus meinem Kofferraum verkauft. Das hat mich durchs ganze zweite Semester gebracht. Und ich habe die überall vertickt.
Wie viel am Tag konnte man da denn so verticken?
Jeder, der da durch den Campus läuft. Wir hatten da, ich weiß nicht, wie viele 1000 Studenten. Ja, und du siehst einem, dass Studenten sind freundlich. Weißt du, so, hey, bleib mal stehen, lass uns quatschen, zieh mal an, guck mal hier. In der Stadt war es schwieriger. Weil irgendwann hatte die jeder an der Uni und ich wollte expandieren. Bin ich in die Stadt und da bleibt halt niemand stehen. Und dann habe ich gesagt, hey, ich brauche Leute, die mir zuhören. Wer hört zu? Und dann hat mir einer zum Spaß gesagt, Nutten hören zu. Und ich sag, das ist genial.
Das ist genial.
Und dann sind wir ins Bordell, haben eine VIP-Lounge gemietet. Ich bin dann im Kofferraum mit meinem Schmuck. Jeder hatte so eine Frau an seiner Sofalehne und die immer so, hey Süßer, gehen wir Zimmer? Ich sag, nein. Du ziehst jetzt das Armband an. Und dann siehst du sie so halb nackt, so in String und alles so auf einem Bein in High Heels und die anderen Mädels versuchen, die umzuschmeißen.
No way. Das ist nicht wirklich passiert.
Das ist so geil.
Und dann kommt eine und sagt, darf ich das testen? Ich sag, was gibt's zu testen? Du hast gerade 10 Minuten getestet mit deinen Kollegen. Ja, mit Kunde. Ich so, ja, dann mach halt. Dann verschwindet die mit dem Kunden, kommt 10 Minuten später wieder und sagt, ich kaufe alles. Und dann siehst du Puffmama, wie die den Safe aufmacht, 5 Riesen abzählt. Wir waren die einzigen Männer, die mit mehr Geld rauskamen als rein.
Ja, egal.
Wie hießen die Dinger?
Ampli 5 schreibt man das. Muss man schauen, ob du das noch findest.
Auf jeden Fall, das ziehe ich mir mal rein.
Ist auf jeden Fall fast 20 Jahre her, aber die gibt's noch. Ampli 5 hat mir sogar geschrieben. Ich habe die Geschichte mal online in einem Interview erzählt. Ampli 5 hat gesagt, ey, danke fürs Marketing.
Danke. Hey, meine Oma hat früher, es gibt so eine kleine Blinke, es gibt zwei LEDs. Kannst du hinten aufs Handy machen und wenn es klingelt, dann blinkt es halt einfach, weil es LEDs sind und durch die Vibration blinkt es. Und auf irgendeiner Kaffeefahrt haben die ihr verkauft, dass dieses Blinken das Herz schützt, weil Handys halt das Herz angreifen, wenn die klingeln und so. Ey, und das war so ungefähr kommt mir das mit dem Armband vor, ne?
Ja, also, auf keinen Fall sagen, sonst kriegst du direkt einen Herzinfarkt.
Das Krasse war ja, mein Cousin ist expandiert in die Ex-Sowjetländer und hat das an alle Nationalsportler verkauft, an Eiskunstläufer und Judo-Kämpfer. Er hat mir Fotos geschickt von dem kasachischen Nationalteam, wie die alle das Ding tragen.
Er hat's ja richtig groß aufgezogen.
Ey, ich will mal hier Sudel-Deck-Dudel. Ja. Finde ich nämlich gut. Wenn du mal einen schlechten Tag hast, Nikita, was machst du dann, um trotzdem lustig zu sein und auf der Bühne zu performen? Das stelle ich mir nämlich schwer vor, mit schlechter Laune Comedy zu machen.
Ja, das ist wahr. Das ist in erster Linie meditieren. Meditieren. Ich habe zig Handbücher gelesen über 1000 verschiedene Meditationen und mir von allem das Beste rausgepickt. Das ist das Wichtigste und Beste, was du in so einem Moment tun kannst. Alles andere ist Ablenkung, finde ich. Das ist, und natürlich, jetzt kommt es darauf an, wie lange du auf Tour bist. Sport ist wichtig. Für mich hat Sport immer etwas Entgiftendes. Weil bei mir sammelt sich der Frust und die Wut und der ganze Shit in meiner Magengegend. Und wenn ich renne, jogge, Gewichte hebe, dann ist schon mal wirklich die Hälfte rausgeschissen. Also wirklich, du merkst das, wie das durch dein Brain rausströmt. Sport und Meditation ist das Beste.
Du bist, das mit der Tour, darüber haben wir jetzt gar nicht so viel, aber du bist ja tatsächlich, wenn Tour gerade läuft, bist du ja, wie viele Auftritte hast du pro Woche dann? Wirklich, wo viel los ist?
Es wird immer weniger. Ich habe angefangen mit 20 pro Monat. Dann, jetzt bin ich bei 8 bis, jetzt davor, jetzt bis eben waren es immer noch 12. Jetzt bin ich bei 8, 9 und nächstes Jahr 7 und ich hoffe übernächstes Jahr nur noch 3, 4.
Aber zu der Zeit, wenn du da wirklich so 20 Stück am Abend spielst, ey, da bist du ja...
Hat auch schon geknallt.
Ja.
Also mit Panikattacke und Autounfall und Blackout, weil ich überarbeitet war.
Krass, dass du das sagst. Ein Kumpel von mir spielt Riesentouren. Also Musiker, recht große Band. Riesentouren sind unterwegs, spielen 20, 30 Shows in der Saison. Und da sind auch genau diese Herausforderungen. Und vor allen Dingen diese Gegensätze von... krasser Dopaminausstoß, Serotonin auf der Bühne und dann gehst du runter und pfumm.
Ja, in dein Hotel, in deine 12 Quadratmeter und Totenstille. Und dann machst du erstmal den Fernseher an und gehst duschen, damit du vom Lärm langsam runterkommst. Und dann kommst du von der Dusche, machst den Fernseher aus, weil du die Scheiße nicht gucken kannst. Und du bist todmüde, aber kannst nicht pennen und bist extrem hyperaktiv. Das ist.
Fühle ich aber auch absolut. Also, ich habe sogar in meinem Bereich Sessions durchgezogen, wo ich danach ins Auto erstmal entweder voll laut Musik aufdrehen oder heulen und dann nach Hause. Hatte nichts mit Sessions zu tun, sondern ich bin natürlich an einem beschissenen Tag einfach trotzdem mit der Motivation oder dem Anspruch an mich selbst zur Arbeit. Das ist das Gleiche. Also, man liefert eine Show auch teilweise ab und das kommt. Niemand interessiert es auch, ob es dir gut geht oder schlecht geht. Du musst halt dann abliefern, du musst halt performen. Es will keiner hören, ob du heute mit dem richtigen Fuß aufgestanden bist oder deine Mutter schnupfen.
Deine
hat.
Mutter.
Aber da kriegen wir jetzt eigentlich einen schönen Schluss hin, weil da gibt's so ein Better than Drywall. Das ist das, was ich immer sage, wenn ich über das drüber nachdenke. Und bei mir, ich kam aus der kriminellen Welt, deswegen ist für mich alles besser als Knast. Also ne, diese Arbeit zu machen, besser als Knast. Nina, was auch immer, besser als das, weißt du, bei Nikita, besser als das. Yeah. Hier habe ich noch eins. Nikita, falls du dich fragst, ob das jetzt irgendwie sinnvoll war, was wir heute gemacht haben, guck mal, hier ist doch eine Moria 79. Deep Nikita gefällt mir aber auch sehr.
Nice, freut mich.
Und ich finde, das ist ein wunderschöner Schlusspunkt, so auch ein bisschen. Vielleicht ganz zum Abschluss noch die Frage, war es eine gute Idee, Türsteher zu werden oder eher nicht?
Wahrscheinlich schon. Es hat mich vieles gelehrt. Es hat mich gelehrt, Grenzen zu setzen, für mich einzustehen. Ich hatte eine super Truppe, gute Freunde und
viel Menschenkenntnis sicherlich auch
geworden. Sehr viele Menschenkenntnisse, sehr viele Erfahrungen und es war nie langweilig, nie. Es war nicht immer schön, aber langweilig war es niemals. Und insofern, mich hat ein Job an der Tür weitaus mehr bereichert als 1000 andere Bürojobs, die ich hatte, wo ich nur Excel-Tabellen sortiert habe oder irgendwas. Also von der Tür habe ich noch 100 Stories, vom Büro habe ich vielleicht eine. Und das ist einfach eine Compilation aus all meiner Bürozeit in einen Tag gequetscht. Das ja. ist insofern, für mich war es extrem bereichernd. Extrem. Und ich habe viel gelernt. Ich kann es, wenn das wirklich stimmt, was Maximilian sagt und wir so sicher leben wie nie zuvor, ein Job an der Tür, insofern kann ich nur empfehlen.
Schön.
Wir sind live zu sehen dieses Jahr noch.
Und sehr zwar, bald sogar.
Echt?
Ich hoffe nicht
am
so bald.
Am 17.10. Naja, also so weit ist es okay. Nicht mehr entfernt, ne?
Ah, am 17.10.
Ja, wir haben jetzt September und dann nächster Monat ist der Oktober und dann ist es auch schon soweit.
Ja, live auf dem BR Podcast Festival.
In genau. Nürnberg, meine Heimatstadt, kommt rum. Wir haben hier schon kräftig diskutiert, wie viele Gästelistenplätze es gibt, ob ich meine ganze bucklige Verwandtschaft da rein mit reinnehmen darf.
Ey, wir sind nicht nur beim BR Podcast Festival, wir sind ab jetzt auch endlich jeden Freitag hier um 20 Uhr live auf dem Twitch-Kanal der ARD.
Nee, ey, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Ich weiß, du bist ja jetzt auch keiner, der überall hingeht oder so. Also dich sieht man, also dich hier hinzubekommen, das ist ja, da hast du mir einen Gefallen getan, das weiß ich schon. Du gehst normalerweise gar nicht raus, weißt du so?
Kaum, und, ja. Ich habe ein schönes Zuhause.
Das stimmt. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen
Spaß. Danke für die Einladung. Ja, es war schön. Es war sehr schön.
Danke, dass du die Zeit genommen hast.
Es hat mich sehr gefreut, euch kennenzulernen.
Vico.
Und mit dem Herrn Pollux ist immer eine Freude, mit ihm irgendwie zu kooperieren.
Ist es, ne?
Wenn wir mal in Köln sind, dann kommst du bei uns vorbei oder wir kommen bei dir vorbei und dann schauen wir uns das an. Leute, sein Buch ist bald, kann man es schon vorbestellen?
Nein, noch nicht.
Okay,
ich hoffe, hoffentlich nächsten Monat, hoffentlich.
Kalasch.
Folgt bitte Nikita Müller, Kalasch. Wir erwarten Rezessionsexemplare.
Du hast es gelesen.
Ich hab's bereits gelesen. Ich wollte jetzt mich nicht in den Vordergrund drängen. Ich
dräng dich in den Vordergrund.
Ich hab's bereits gelesen und ich durfte auch so einen Satz dazu schreiben. Und den Satz, den habe ich so wirklich wie so ein Bildhauer aus meinem Schädel so rausgeklopft. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Und
ja,
habe ein bisschen was fürs Vorwort schreiben dürfen. Das ist immer schön.
Ja, genau.
Und so deep wie hier haben die meisten dich wahrscheinlich noch gar nicht erlebt, oder? Also wir sind ganz
stolz. Außer Podcast nicht witzig, einmal, aber es war mehr als versehen. Ich wusste nicht, dass es in die Richtung gehen würde, aber sonst gar nicht.
Das haben wir heute auch nicht gewusst und es ist was sehr, sehr Schönes dabei rausgekommen. Einladung steht immer noch.
Macht's gut. Nikita, Gruß an Hund und Frau.
Richtig aus. Vielen Dank.
Lass dir ein Angebot machen.
Gruß an Nikita, mach uns noch ein Angebot zum Schluss.
Gruß zurück an die Hunde und die Frau.
Ja.
Tschüss. Bleibt knusprig zusammen. Vielen Dank. Macht's gut.
Bis dann.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Mein Name ist Charlotte Witt und ich hoste den neuen ARD-Podcast Diagnose unangepasst. Der Albtraum Tripperburg. Tripperburgen. Für zehntausende Frauen in der DDR sind das damals Orte des Freiheitsentzugs, der Gewalt und Demütigung. Unter dem Vorwand, eine Geschlechtskrankheit zu haben, werden sie dort eingesperrt und misshandelt. Dabei wissen sie häufig nicht mal, wo genau sie gelandet sind.
Dann habe ich noch mal gefragt, wo bringt ihr uns denn jetzt hin? Und dann sagten sie, es geht euch nichts an oder das hat euch nichts zu interessieren. Oder genau. Und dann sind wir angekommen. Ich habe nur eine Mauer gesehen. Ich dachte, Gott, wo bist du jetzt? Da waren zwei Schwestern, die haben uns dann genommen. In den großen Raum, wo all diese Mädchen und Frauen saßen. Und da habe ich wohl gefragt, wo bin ich hier? Bist auf der Tripperburg.
Das ist Sabine. Sie ist eine der Frauen, die mit mir über ihre Erlebnisse gesprochen hat. Sie ist nicht die Einzige, die kerngesund in der Tripperburg landet. Es geht tausenden Mädchen und jungen Frauen so. Sie werden aus ihrem Leben gerissen und ihrer Würde beraubt, weil sie nicht ins sozialistische Bild der DDR passen. Im Podcast Diagnose unangepasst erzählen sie euch von ihren Schicksalen. Ihre Geschichten hört ihr ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.